Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über das neu enthüllte Silent Hill F und Neuankündigungen wie Space Marine 3 und Power Wash Simulator 2. Außerdem gibt es unsere Eindrücke von Wonderstop und Entropy Survivors. Das alles und mehr jetzt bei Folge 512 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Ausgabe von Hooked FM. Ich bin Tom, mir zugeschaltet ist der Robin.
Hallihallo und guten Tag.
Robin, hattest du ein schönes Wochenende? Hast du viel gezockt?
Also, tatsächlich am Wochenende nicht so sehr. Am Wochenende weniger, als ich das vorhatte. Ich habe am Freitag sehr, sehr, sehr viel gespielt. Oder am Samstag, an einem von beiden. Am Freitag war es. Aber Tom, ich war groß einkaufen. Einer meiner größten Hasstätigkeiten, Kleidung einkaufen. Und ich habe so viele Hosen erstanden, wie ich noch nie auf einen Schlag gekauft habe. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so viele Hosen besessen. Also vielleicht, in meinem Erwachsenenleben, wie jetzt gerade. Und Tom, sie sind alle gemütlich.
Ist die Antwort zwei?
Vorher war es 2 bis 3 Jeans, ne? Weil Jeans muss man jetzt ja auch nicht jedes Mal waschen, wenn man sie getragen hat. Sollte man auch nicht. Das ist einfach dann Verschwendung. Und deswegen kam ich damit auch gut aus. Und also, will jetzt nicht zu viel über mein Privatleben verraten, aber ich gehe jetzt nicht jeden Tag raus. Deswegen ist es fein. Aber ich habe jetzt einfach diverse Hosen, die einfach locker sitzen und die gemütlich sind, wo ich mir nicht ganze Zeit denke, ich möchte sterben. Jetzt gerade trage ich so eine und ich lebe gerade ein neues Leben. Das ist der zweite Schritt nach den ADS-Medikamenten. Die haben es mir ermöglicht, länger nach Kleidung zu suchen im Store. Uniqlo, ich sag's, ich bin nicht gesponsert von Uniqlo, aber geil, geil, Alter. Und ich bin ein neuer Mensch. Vielen Dank. Wie war dein Wochenende?
Ich habe da den Zaubertrick, nämlich eine Freundin, die nähen kann, die mir 2 Jogginghosen genäht hat für zu Hause. Und das ist der nächste Schritt. Ja, ja.
Die hat dir 2 Jog... Holy... Geil.
Ich sag ja, das ist der Zaubertrick.
Das ist der Männer-Hack wieder.
Crafty Freundin.
Sehr, sehr gut. Ja, bei mir sind das alles so, weißt du, das sind alles so elastische Sachen, die dann teilweise so aussehen wie Jeans, aber keine Jeans sind. Es ist eine Mimik-Hose. Die Leute draußen glauben, ich habe was Richtiges an, dabei habe ich es gar nicht. Es ist toll. Es ist wirklich, wirklich toll. Und ich habe Formel 1 geguckt. Was für ein schönes Wochenende es war.
Und dann später auch nochmal drauf zurück. Aber erst kommen wir zu den News der letzten Woche. Da gab es nämlich einiges, Robin. Wir beginnen mit Silent Hill F und der Silent Hill Transmission, die in der letzten Woche stattfand. Die haben wir auch live gestreamt. Falls ihr unsere Reaktion dazu sehen wollt, geht mal auf dem Hooked Live YouTube-Channel oder auf den gleichnamigen Twitch-Channel. Und da wurde jetzt quasi Silent Hill F re-revealed. Die ganze Show ging auch um Silent Hill F. Es gab keine anderen Spiele, die dort thematisiert wurden. Und der Informationsgehalt der Show war jetzt auch nicht unfassbar riesig, muss man sagen. Die ging schon ihre knapp 40 Minuten oder was es waren. Und da wurde viel geredet, aber es wurde auch viel wiederholt. Und wir haben jetzt nicht unfassbar viele neue Informationen bekommen zu dem Spiel. Wir haben aber einen neuen Trailer gesehen. Und das war sehr interessant, weil das zum ersten Mal das Spiel in Aktion zeigte. Nicht so ein CG-Trailer wie das, was vor einigen Jahren bei der Enthüllung des Spiels gezeigt wurde. Wir wissen, dass es für PlayStation 5, für Xbox und für PC erscheinen soll. Aber noch nicht wann. Es gibt noch keinen Release-Termin. Es ist ein Spiel, das in den 1960er Jahren spielt, in einer fiktionalen Stadt namens Ibisugaoka. Und die ist inspiriert natürlich vom tatsächlichen Japan. Das war auch ein großer Teil dessen, was sie uns vermitteln wollten auf dieser Show. Dass die japanische Essenz in diesem Spiel wieder drinsteckt, nachdem die letzten Silent Hill Spiele, die ja laut den Aussagen der Leute, die dort zu Wort kamen, ein bisschen verloren haben. Was ich witzig finde, weil das ja auch alles an westliche Entwicklerstudios abgegeben wurde. Dieser Fokus auf Japan ist, wie gesagt, ein Thema. Wir wissen, dass es von Neobards entwickelt wird. Das ist ein Studio mit Hauptsitz in Hongkong, die an diversen HD-Spielen mitgearbeitet haben. Dead Rising Deluxe Remaster zuletzt zum Beispiel. Auch bekannt sind für die Entwicklung von Resident Evil Reverse. Also viele Capcom-Kooperationen auch gemacht haben. Und die jetzt mit der Unreal Engine 5 dieses Spiel entwickeln. Und dann können wir gleich noch ein bisschen was dazu sagen, wer da alles beteiligt ist. Aber wie fandest du denn erstmal diese Präsentation generell und diesen Trailer im Spezifischen?
ich fand, sie profitiert natürlich extrem von einfach dem starken Trailer. Sie hat direkt damit begonnen. Es wäre eine völlig andere Geschichte, wenn wir 40 Minuten lang sie hätten reden hören und sie am Ende den Trailer gemacht hätten, weil du ganz gedacht hättest, jetzt halt da mal die Schnüss. Ich will jetzt sehen, was es ist.
Ja.
Aber ich finde, das war genau die richtige Herangehensweise. Und das war keine gute Präsentation, aber es war eine sympathische Präsentation. Ich glaube, so würde ich es irgendwie bezeichnen. Wir sind in einer sehr, sehr angenehmen Situation, dass Konami gerade eigentlich recht beliebt scheint oder zumindest bei mir recht beliebt ist. Ja, also nicht alles, was sie machen, ist jetzt großartig. Die hat das Silent Hill Remake nicht gefallen. Die haben die Silent Hill Remasters immer noch nicht mal neu gemacht und veröffentlicht. Sie haben jetzt gerade die Yu-Gi-Oh! Collection rausgebracht, die ganz schön teuer ist. Es ist jetzt nicht so, dass alles perfekt ist, was sie machen. Aber ich mag, was sie ich mag, wie sie sich geben. Ich mag, was sie sagen, auch zu Metal Gear Solid 3 Delta. Das wirkt alles auf mich ganz vielversprechend und deswegen war ich auch da so amüsiert, sage ich mal, und dabei. Das war alles Worthülsen. Nicht alles, aber ich würde sagen, es waren 90% Worthülsen, die da erzählt wurden. Nicht viel konkrete Informationen, sondern eben gefühlt, widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber ich hatte wirklich das Gefühl, es ging immer zurück zum Punkt und das wird jetzt in Japan gemacht und wir konzentrieren uns halt auf Japan und es ist Japan und vielleicht als für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr als einzigartige Besonderheit dargestellt, weil ich jetzt schon ganz, ganz, ganz viele Spiele außerhalb von Japan hergestellt gesehen habe, die ebenfalls sehr gut auch Japan darzustellen wussten oder die ein ähnliches, eine Atmosphäre aufbauen konnten, wie das die alten Silent Hills konnten. Und ich glaube, die Nationalität ist da jetzt vielleicht weniger zentral, als sie das darstellen für mich. Deswegen Auf der Ebene gab es da viel Inhalt für mich rauszuziehen. Nein, aber ich sehe, dass sie sich kümmern. Ich sehe, dass hier Leute mit Leidenschaft arbeiten. Ich sehe, dass hier der Writer dazugeholt wird. Das ist so ein Ding, Tom. Der Writer ist die Kernperson, die hier die ganze Zeit als Interviewpartner dabei war. Und das ist was sehr Besonderes für ein AAA-Spiel. Und das wäre jetzt nicht unbedingt in der Form bei allen Silent Hill-Spielen passiert. Und deswegen grundsympathisch.
Ja, ich finde auch der Trailer war super wichtig für diese Präsentation. Der Rest, den hätte man jetzt nicht unbedingt so in die Länge ziehen müssen, weil da eben so wenig Informationsgehalt da war. Aber der Trailer macht einen sehr guten Eindruck, weil die Szenen, die wir dort sehen, atmosphärisch hervorragend sind. Wir sehen ja die Heldin Hinako, das ist eine Schülerin, die man hier spielt, die teilweise auch mit einem Rohr bewaffnet sich durch diese altjapanischen so Straßen bewegt in so einer kleinen Stadtkulisse und auch die Veränderung in die Otherworld, die ja hier wieder ein Teil des Spiels ist und auch der Nebel, der ein Teil des Spiels ist, nur sieht das alles ein bisschen anders aus, ne? Also auch die Otherworld ist nicht dieses Verrostete, was wir aus den anderen Silent Hill Spielen kennen, sondern es wachsen so überall rote Blumen und das zeichnet dann halt diesen Wandel, der dort stattfindet. Und das finde ich interessant, weil das ist das, was es am ehesten mit Silent Hill verbindet, dieses ganze Konzept von der Otherworld. Ansonsten auch kein großer Fanservice hier zu sehen, ne? Also das ist die Gefahr, wenn ich mir denke, oh, das neue Konami macht ein neues Silent Hill. Die Befürchtung ist halt auch wieder, okay, wie oft kommt Pyramid Head drin vor? Ich hoffe gar nicht. Und bisher sieht es auch so aus, als ob das so ist, als ob der hier gar nicht stattfindet. Und das finde ich auch sehr gut. Stattdessen, basierend so auf den Voice-Schnipseln, die man hört im Trailer, habe ich das Gefühl, es geht um Vertrauen oder Verrat oder so die Bereitschaft zur Gewalt, die ja auch scheinbar von unserem Hauptcharakter ausgeht. Und das passt dann auch alles sehr gut zum Autor, den du bereits angesprochen hast. Ryukishi 07 heißt er und ist der Schreiber von Higurashi, einem Visual Novel und später Anime, der sehr beliebt ist und sehr fucked up ist tatsächlich. Ist so ein Mystery, ich wüsste gar nicht, wie ich das weiter beschreiben soll, aber es sind sehr junge Mädchen, die... Bitte?
Ganz kurze Frage, bevor du es erklärst. Sprichst du aus eigener Erfahrung, hast du es dir durchgelesen oder angeguckt? Weißt du da mehr drüber?
Ich habe, das ist halt ewig her, das war 2008 oder so, das habe ich den Anime mal gesehen. Und komplett und war sehr fasziniert und dabei von dem, was ich mich dran erinnere. Ich weiß aber auch, dass es sehr fucked up ist. Also es ist wirklich sehr brutal und sehr harter Tobak, was da sehr jungen Menschen passiert. Ich weiß nicht, wie ich das heute nochmal finden würde, wenn ich es mir nochmal angucke. Es sind die Komponisten dabei, Akira Yamaoka und Kensuke Inagi. Akira Yamaoka kennen wir ja natürlich von anderen Silent Hill Titeln oder jetzt zuletzt Slitherhead. Kensuke Inagi hat bei Dynasty Warriors bei diversen, bei Samurai Showdown mitkomponiert, bei Tekken 8 mitkomponiert, also der ist auch schon lange dabei. Und als Character- und Creature-Designerin kommt Kera zum Einsatz. Das ist einfach nur so ein Kunstname, Kera. Oder vielleicht ist es auch ihr richtiger Name, aber es ist immer dieses kleingeschriebene Kera. Mhm. Und sie war unter anderem bei Romancing Saga, bei Lord of Vermillion, bei Spirit Hunter NG dabei und hat sogar mal Fanart für Silent Hill 3 gemacht, was ich sehr cute finde. Und es gab auch schon eine Einstufung durch die ESRB und durch Südkorea, also eine Alterseinstufung. Und das kann heißen, dass es nicht mehr so lange hin ist mit dem Release, muss es aber nicht. Also sie haben hier halt keinen Release angeteased, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es erst nächstes Jahr kommen wird. Vielleicht kommt es aber auch Ende dieses Jahres. Ich habe keine Ahnung, was da Konamis Plan ist. Vielleicht wissen sie es ja auch einfach selber noch nicht. Aber mich stimmt das insgesamt alles positiv, weil auch dieses, was du ja auch schon richtig gesagt hast, dieser Fokus auf den Autor und zu sagen, wir stellen den hier Front und Center in den Fokus, das ist halt das, was ich bei beim Original Silent Hill 2 so ein bisschen vermisse, ne? Dieser Kernautor, der dort daran beteiligt ist, war so im Schatten von allem anderen und heute ist nur noch der Creature Designer eigentlich der groß bekannt ist. Und das ist halt ein bisschen tragisch, weil ein Autor eine unfassbar große Rolle spielt bei einem so storyfokussierten Spiel. Und da bin ich halt total interessiert dran, weil das wirkt wie was anderes, was eigenes und kann richtig cool werden.
Und natürlich der Komponist, der auch hier wieder mit dabei ist, der auch sehr für Silent Hill steht und sich immer dabei war, bis auf einmal bei Downpour, was auch sehr interessant ist. Das wirkt alles so sympathisch. Was man zu Concept Artist halt auch sagen muss, ist, dass es dann ja auch den gleichen Vibe gibt wie bei Ryukishi 7. Auch so jemand aus der Fan-Area, ne, die da auch ja scheinbar aktiv von Konami gefragt wurde. Das war ja auch das, was sie bei Ryukishi 7 gesagt haben, dass sie auf ihn zukam oder er hat das gesagt. Und das ist halt, finde ich, ganz, ganz spannend und das zeigt halt, ja, da wird was versucht. Das ist nicht das Fanservice,
das
was,
auf
du,
jeden
gesagt,
Fall.
Genau, was du gesagt hast. Und ja, was du zu den Hintergründen von Higurashi gesagt hast, ich selbst weiß im Grunde nur das, genau das, was du gesagt hast. Das weiß ich. Ich habe die Spiele alle mittlerweile auf Steam und habe vor, die mal mir zumindest anzufangen zu lesen. Die sind ja alle super lang. Deswegen keine Ahnung, wie weit ich dann komme. Und man muss auch sehr über den Arzt hinwegkommen und den ordentlich modden, bis man zu einer vernünftigen Version kommt, die man sich angucken kann davon. Dass der Typ, der so fucked up Fan-Visual Novels macht, sich ja sowieso schon so in die Videospielindustrie ganz glücklich reingefallen ist, weil er eigentlich so Fanprojekte gemacht hat und dann diesen Superhit geschrieben hat, also Superhit im Verhältnis von dem, was es ist, der sein Name ist ein Final Fantasy Fan-Name. das steht auf seiner Wikipedia-Seite, dass Ryukishi für Dragoon steht aus Final Fantasy und das erklärt Wikipedia nicht, aber Wikipedia sagt, dass das 07 ein Wortspiel mit dem Charakter Lena aus Final Fantasy sei. Weiß ich, ich sprich kein Japanisch, das gibt bestimmt irgendwo Sinn. Und dass auch der immer noch diesen Namen trägt. Ja, das wäre so, als ob ich habe als Kind immer, oder als Jugendlicher war ich in Chatrooms unter dem Namen TTG Master. Und dann kommt, TTG hat keine Bedeutung. Das klang cool, ich war 12 und das Internet war neu. Und dann ruft Konami mich, weil ich jetzt eine neue Tor bin. Das ist, hier kommt TTG Master. Und das finde ich halt so sympathisch einfach. Also wirklich, wirklich cool.
Ja, ich hoffe auch, dass das funktioniert. Ich finde sehr lustig, dass der Ryukishi so ein Strahlemann zu sein scheint, obwohl er solche Sachen schreibt. Aber
ja,
das ist ja
so
manchmal
geil.
So.
Er ist so richtig, also Strahlemann, aber er ist jetzt nicht so, also er wirkt so sympathisch, so auf dem Boden geblieben und so normal.
Ja, ja, ja.
Er ist jetzt nicht so ein happy-go-lucky, mega forward und laut und so etwas. Es würde mich nicht wundern, ihn in einem Bürogebäude als Kollege halt zu treffen einfach. Und da ist er ein ganz ruhiger, sympathischer, netter Typ. Der Vibe war da einfach ein schöner. Ich würde trotzdem auch ganz gerne noch sagen, weil wir da gerade drüber gesprochen haben, dass ich immer noch seltsam finde, dass der Entwickler kein Thema war. Und das erschließt sich halt daraus, dass sie diesen einen Fokus hatten und der Fokus funktioniert nicht mit dem Entwickler. Darüber hatte ich ja, das hatte ich am Ende des Livestreams nochmal kurz gesagt und da habe ich auch nochmal kurz ein bisschen weiter geguckt, weil ich sicher gehen wollte, dass ich mich da nicht vertue. Aber Neobards ist halt eine ursprünglich taiwanesische Firma, die mittlerweile auch eine Hauptquartier in China hat. Was sie nicht ist, sind japanisch. Das ist keine japanische Firma. Da mögen Japaner arbeiten, da werden sogar ganz bestimmt Japaner arbeiten. Aber in der leitenden Funktion, in dem Team, was halt wirklich die Director-Rolls in sich trägt und die Producer, das sind keine Japaner. Und das macht das einfach nur noch alles noch mehr zu Worthülsen, wenn du die Leute einlädst, die Japaner sind, damit die sagen, alles ist super japanisch und wichtig, dass Japaner es machen. Und dann das eigentliche Entwicklerteam, das nicht in Japan sitzt, wird dann unter den Tisch so ein bisschen gekehrt. Oder nicht ein bisschen, das wird absolut unter den Tisch gekehrt. Das wurde quasi nicht erwähnt. Das finde ich dann ein bisschen weird, ehrlich gesagt.
Also es ist ja speziell ein Satz, ich glaube, von Akira Yamaoka, der gemeint hat, dass es hier wichtig ist, dass das wieder von Japanern auch kommt. Und er meinte damit dann, schätze ich mal, halt den Autoren und ne, sich selbst und den anderen Komponisten und die Charakterdesignerin. Und das steht halt im Kontrast zu dem, von wem es dann entwickelt wird, genau. Was nichts heißen muss, weil es kann trotzdem genauso gut dieses japanische Setting umsetzen. Ja. Aber das ist halt eher der Fokus gewesen. Also dieses Ding von wegen, es ist ein japanisches Setting, das ist halt ein großer Unterschied für Silent Hill, weil es halt vorher immer dieses amerikanische Setting in dieser Stadt in Maine war und da verstehe ich auch, warum sie da so drauf pochen, weil das ja das Alleinstellungsmerkmal ist von Silent Hill F momentan, dass es halt trotzdem noch ein Silent Hill sein soll, weil das kann man sich ja dann auch fragen, okay, was macht es dann zu einem Silent Hill? Und das sind dann halt eher andere Sachen. Das ist dann halt die Otherworld und der Nebel und vielleicht die Musik und dann auch die Story-Themen, die ja auch Yukishi in der Transmission anspricht. Da verstehe ich schon, warum man das marketingtechnisch so ausrichtet. Ich finde aber auch schade, dass Neobards da keine Erwähnung findet, weil das dann halt so wirkt wie, okay, das sind jetzt halt die Auftragsarbeiter, die entwickeln das, was wir ihnen sagen und ist ja vielleicht auch so, aber kann man ja trotzdem sagen, von wem es kommt.
Also ich würde ganz gerne wissen, wer so Game Director, Game Producer, Producer ist ja nochmal was anderes in japanischer Spielentwicklung als bei uns, oft eine größere Rolle ein in kreativer Ebene. Das wäre einfach für mich noch wichtig zu wissen oder interessant zu wissen oder lass mich anders sagen, ich finde, die Leute haben das verdient, dass sie das genauso wie der Writer das sagen kann, dass du auch die Leute bei Neobards hast, die dastehen können und sagen, hey, wir machen Silent Hill, das ist unser Spiel, genauso wie es das Spiel von Ryukishi O7 ist oder von Konami ist. Das fehlt mir noch ein bisschen. Kleine Anekdote noch, die ich dir ja auch danach noch geschrieben habe, das habe ich kurz erwähnt im Livestream und ich konnte es bestätigen, ich bin tatsächlich da, wo das, in dem Städtchen, wo dieses Ding spielt, Städtchen, Minidorf, 1500 Leute
leben. Also es spielt in einer fiktionalen in dem Stadt, Dorf. Aber es ist echten Orten nachempfunden.
Einem echten, also konkret einem Ort, das sagen sie ja auch da, genauso in dem Ding, dass diese Fake-Dorf einem echten Dorf nachempfunden ist und das ist auch ganz in der Nähe von dem Städtchen, was in Higurashi als Vorlage diente. Deswegen ist meine Vermutung sehr, okay, dann kommt der bestimmt von irgendwo da. Vielleicht auch nicht, vielleicht war er einfach als Kind öfter da, aber irgendwie scheint er ja zu diesem Ort eine Verbindung zu haben. Und in dem Ort von Higurashi sind wir auch wirklich länger. Aber durch diesen Ort, wo Silent Hill jetzt spielt, fahren wir durch. Und wir haben danach auch einen Ort zum Schlafen gesucht, sind dann aber woanders geblieben. Und ich muss jetzt mal gucken, es ist nicht ganz sicher, dass das klappt, aber ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht das reingedrückt bekomme, dass wir da aussteigen und dass ich da einmal durchlaufen kann durch dieses Dorf. Weil das ist wirklich klein, das ist wirklich nicht viel. Das heißt, wenn die da das dann wirklich akkurat nachbauen, und das haben sie ja sehr so wirken lassen. Sie haben ja gezeigt, wir waren Kameras da, wir haben die Geräusche aufgenommen vor Ort und wollen wirklich hier diese Gefühle halt transportieren. Und wenn dem so ist, dann könnte ich diesen Ort in wenigen Minuten fast vollumfänglich erfassen. Oder sagen wir in einer Stunde vollumfänglich erfassen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in den Reiseplan passt. Ich behalte euch auf dem Laufenden. Wenn ja, kann ich euch im Mai alles über die Geschichte von Silent Hill 11 sagen, bevor das Spiel erscheint. Vielleicht treffe ich da jemanden. Vielleicht finde ich ja Leute von Neobards dort vor Ort und kann die mal fragen, was
du siehst gerade so jemanden, der Fotos macht und denkst, sind sie von Neobards?
Ja, oder zu mir kommt, Entschuldigung, sind Sie von Neopaz? Ja, ja.
Ich möchte übrigens sagen, nur weil es in der Silent Hill Transmission jetzt nicht stattfand, wissen wir trotzdem, wer der Director ist. Das ist Al Yang. Der hat bei Resident Evil Resistance auch schon diese Rolle eingenommen, was jetzt erstmal nicht viel heißen muss. Er war auch Designer bei Final Fantasy XV Pocket Edition, sehe ich gerade, was ich ganz lustig finde.
Die kommen alle von davon, die bei Neobards, komischerweise. Von Final Fantasy XV oder von Final Fantasy XV Pocket Edition, die ich so gefunden habe.
Der Motoi Okamoto, der ja auch in der Transmission mit dabei war, das war der, der so awkward in der Mitte stand, der ist auch der Produzent von Silent Hill 11. Der hat diese Producer-Rolle, der war auch bei Silent Hill 2
Konami
Producer.
Von Konami selbst, ne?
Genau, okay. Von Konami selbst. Und der war bei Silent Hill The Short Message auch Producer, auch Director und hat die Story mitgeschrieben.
Interesting.
Ja. So, das soll es zu Silent Hill gewesen sein. Wir haben noch kein Datum, wissen also noch nicht, wann das auf uns zukommt, aber eventuell Ende des Jahres, vielleicht aber auch erst nächstes Jahr. Mal.
Haben wir die Plattform erwähnt? Weil das ist nicht
die
ganz
Plattform habe ich am Anfang erwähnt, super. Genau. PlayStation 5, Xbox Series S und X und PC, noch keine Switch. Aber das kann ja auch noch kommen, wer weiß.
Jo.
So. Wir kommen zu weiteren Spielankündigungen. Wir haben nämlich einen Reveal gehabt, der überraschend kam. Auf der einen Seite, weil es jetzt so schnell passiert ist, nachdem das Vorgängerspiel erschienen ist. Auf der anderen Seite aber nicht überraschend in der Hinsicht, dass wir einen weiteren Teil bekommen werden. Es gab nämlich einen Trailer in Anführungszeichen zu Space Marine 3. Warhammer 40k Space Marine 3 wird kommen. Dieser Trailer ist nur das Logo des Spiels. Mit Space Marine daneben, aber mehr nicht. Und wir wissen halt, dass es wieder Saber Interactive sein wird mit Focus Entertainment und Games Workshop und dass es eine neue Kampagne geben wird und mehr Multiplayer-Modi und dass es noch Jahre hin ist bis zum eigentlichen Release. Aber wir haben jetzt zumindest die Ankündigung. Und dich als Fan von Space Marine 2 letztes Jahr muss das doch ganz happy stimmen.
Hervorragend. Es ist natürlich keine Überraschung bei dem super Erfolg, den ja Warhammer da jetzt darstellte. Das war schon, die Überraschung war da schon, nämlich dass das so ein Erfolg war, da konnten wir schon alle drüber freuen. Und dass da jetzt ein Sequel zu kommt, das war erwartet, konnte erwartet werden. Was nicht sicher war, für mich jetzt zumindest, ist, dass es so schnell kommt. Weil Saber macht ja auch viele Dinge und machen ja auch gerade Turok und ach, die machen tausende Sachen. Und da war mir jetzt nicht ganz klar, okay, heißt das, wir bekommen wieder in 8 Jahren Space Marine 3, weil die in 4 Jahren anfangen, das zu entwickeln oder so. Und das freut mich sehr zu hören, dass sie halt direkt jetzt ganz offen auch sagen einfach, hey, wir machen das, ne, hier, du hast es als Trailer bezeichnet, das ist ein großes Wort für so ein leicht animiertes Bild. Es ist so, naja, ich würde sagen, es ist ein Weg, sie haben einen Weg gefunden, auf YouTube ein Bild hochzuladen.
Ja, ja.
Aber ja, sie bezeichnen das als Announcement. Ist ein bisschen lustig, weil es wirklich einfach eine E-Mail quasi ist, wo sie das halt sagen, wir machen's. Und mehr ist ja auch noch nicht passiert. Aber genau das finde ich auch cool, weil jetzt wissen wir das. Und dann kommt hoffentlich in einem Jahr dann vielleicht mal ein CG-Trailer. Weil das ist die zweite Hoffnung, dass es dann eben nicht 5, 6 Jahre dauert, sondern sie sagen können, wir haben hier unsere Technik vom ersten Teil, vom zweiten Teil, die auf der können wir aufbauen, das sah großartig aus. Das heißt, wir machen jetzt ein Space Marine 3, was mehr hat, was größer ist, aber im Kern das gleiche Spiel. Das, finde ich, ist das, was ich will. Ich möchte eine sehr konsequente Fortsetzung. Ich möchte eine Fortsetzung, die nicht die Leute versucht zu überzeugen, die es sowieso nicht gut fanden, sondern und dadurch dann wieder ewig brauchen und zu blablabla, sondern iteriert einfach mal. Iteriert, macht dann eine Trilogie draus, die vielleicht in 8 Jahren fertig ist insgesamt oder so. Das vermisse ich einfach, so eine straightforward Reihe.
Aber es ist ja dann schon eine Trilogie. Es ist ja der dritte Teil.
Das stimmt, ich meinte es auch als ab dem zweiten Teil eine Trilogie. Und das wäre vielleicht auch eine Hoffnung, dass sie anschließen an den zweiten Teil, weil das macht Warhammer nie. Diese Warhammer-Spiele sind immer sehr, hier ist eine kleine Side-Story, ein Planet wird angegriffen, ihr habt ihn befreit, nothing changed, goodbye.
Ja gut, sag nicht nie, wir kennen nicht jedes dieser 40.000 Warhammer-Spiele.
Das stimmt, das ist wahr. Das ist sehr wahr, von denen, die ich gespielt habe. Das wäre vielleicht das wäre eine Sache.
Ich bin auch gespannt, was Jahre weg noch bedeutet. Heißt das 2 Jahre weg? Heißt es 3, 4 Jahre weg? Mich würde auch freuen, wenn das so kommt, wie du auch gerade schon sagst, dass sie diese Technologie einfach schon haben und dass das dazu führt, ah, okay, die ganzen Mechaniken sind schon etabliert, wir müssen jetzt nur noch darauf aufbauen. Und es gibt ja durchaus Kritikpunkte, die man ausbügeln kann. Ne? Wir haben ja auch mit Leo letztes Jahr drüber gesprochen, über irgendwie die geringe Waffenvielfalt oder sowas, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist in dem, was man machen könnte im Spiel, oder auch die Gleichförmigkeit des Spielablaufs. Das sind, glaube ich, Sachen, wo man iterieren kann, ohne wegzugehen vom Fokus des Spiels, nämlich dieses Spektakel, das du dort hast. Und damit wäre, glaube ich, auch jeder happy. Also könnte ich mir gut vorstellen. Glaubst du, wir kriegen so Sachen wie, okay, hier fliegst du jetzt ein Raumschiff für 10 Minuten wie in so einem Halo Reach?
Oh, genau das will ich. Genau das will ich. Wir haben das Kern-Gameplay, das bleibt, das ist cool, ein bisschen erweitert und dann so One-Off-Bullshit, der nie wiederkommt. Ich, das vermisse ich sehr. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum mir Split Fiction so viel Spaß macht, weil es nur aus diesen Sequenzen besteht. Mhm. Aber ja, doch, ich will irgendwo runtergedroppt werden. Ich will fallen. Ich will als Space Marine aus dem Raumschiff gedroppt werden und ein bisschen nach links und rechts steuern, um Trümmer auszuweichen. Und dann bin ich happy. Erst
das
dann.
Ist MDK. Da muss ich an MDK denken, um mal so ein Oldschool-Spiel hier anzubringen.
Ja, das passiert in vielen Action-Spielen.
Das stimmt, ja, das stimmt. Okay, also Space Marine 3. Wir wissen noch nicht, wann es kommt, aber wir wissen jetzt, dass es kommt, offiziell bestätigt. Und das ist doch ganz schön. Mhm. Als nächstes haben wir den Powerwash Simulator 2, der angekündigt wurde in der letzten Woche. Und auch da habe ich das Gefühl, eine Ankündigung, die dir auf den Leib geschneidert ist. Aber nicht nur dir, sondern auch meiner Partnerin Maxi, die sich da auch sehr gefreut hat drüber, dass es damit weitergeht. Soll noch in diesem Jahr erscheinen tatsächlich. Noch kein genaues Release-Datum, aber 2025 wird als Eingrenzung genannt für PC, Xbox und PlayStation 5, wieder vom UK-Studio Future Lab. Es gibt einen Trailer mit so Gartenzwergen, die ganze Zeit wash, 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 wash vor sich hin sagen. Und wir sehen auch schon diverse Level, also tatsächliches Gameplay in diesem Trailer. So ein Motel ist zu sehen, so eine Art Teekesselhütte am See. Es wird Splitscreen geben und eine Online-Kampagne als neue Sachen hier in diesem Spiel. Und auch eine Home-Basis, zu der man immer wieder zurückkehrt und die erweitert.
Yo.
Und das klingt doch auch nach einer sehr konsequenten Fortsetzung von dem, was Powerwash Simulator 1 war, oder?
Wird meine Heimbasis immer wieder dreckig? Das ist eine zentrale Frage.
Also die Gartenzwerge sind so ein Thema in dem Trailer. Ich weiß nicht, gab es die in Powerwash Simulator 1 groß? Weil es gibt auch so ein, nachdem das Logo gezeigt wird, gibt es nochmal so ein Tease am Ende, wie die Gartenzwerge so aktiv sind und dann kommt jemand die Tür rein und sie fallen alle tot auf den Boden, als so wie bei Toy Story oder sowas.
Ja, ja. Also ich glaube tatsächlich, Gartenzwerge waren nicht Teil davon, aber es gab ja diese Geschichte, die du nicht bemerkt hast, wenn du das Spiel normal einfach gespielt hast. Aber es gab tatsächlich eine große Mystery-Geschichte im Hintergrund, die hier, glaube ich, auf diese Art dann erzählt wird. Aber ich kann mich nicht an Gartenzwerge erinnern. Das kann aber auch sehr daran liegen, ich habe wirklich nur so peripher mit der Geschichte interagiert.
Okay.
Ich finde das natürlich großartig. Also, hoch, toll. Hättest du nicht gebraucht, weil Powerwash Simulator 1 ja weiter sehr regelmäßig Content bekommt. Erweiterten Content bekommt und dann auch von dieser Square Enix-Partnerschaft profitiert, die es ja jetzt hier dann leider nicht mehr gibt. Deswegen bin ich da mal gespannt, ob sie die ganzen Kontakte und so mitnehmen können, auch obwohl sie jetzt Future Lab es dann selber published. Und ich glaube, es hätte es nicht gebraucht. Ich glaube, man hätte weiter Powerwash Simulator 1 auf diese Art und Weise unterstützen können. Aber klar, wenn dieses Entwicklerteam hier die Möglichkeit hat, ein eigenes, selbst gepublishedes Sequel rauszubringen, wo sie dann die eigene Kontrolle darüber haben und nicht eben mit Square Enix zusammen das machen müssen, ist es natürlich völlig verständlich, dass sie das machen.
Genau, genau. Und das ist ja wirklich krass, wie Teil 1 geupdatet wurde, weil das möchte ich hier nochmal erwähnen, was für Crossovers es in diesem Spiel gab. Es gab Crossovers zu Tomb Raider, Final Fantasy VII, SpongeBob, Zurück in die Zukunft, Warhammer, Shrek, Wallace and Gromit, Robocop, Harry und Sally, Flubber. Euch ist nicht mal aufgefallen, dass ich mir die letzten drei ausgedacht habe. Aber es gab so viele von diesen Kooperationen.
Das wusste ich gar nicht. Flubber. Flubber wäre sehr frustrierend.
Flubber wäre hervorragend. Warum gibt's das noch nicht?
Ach toll, ja, aber ich glaube, es ging sogar, also als SpongeBob kam, wusste ich so, okay, alles ist möglich. Deswegen erschien mir das jetzt auch gar nicht allzu unwahrscheinlich, was du da gesagt hast. Es gibt halt Shrek, Tom. Wenn es Shrek und SpongeBob gibt, dann kann es wirklich alles geben.
Ich finde auch Wallace and Gromit so random, aber ja.
Also, ja, aber also offensichtlich haben sie jetzt so irgendwie Cartoonists und Animatoren da in einem speziellen Studio den Kontakt irgendwie gehabt. Und ich meine, das ist jetzt ja auch kein explizites Square, also Wallace and Gromit ist jetzt nicht die größte Square Enix-Franchise, von der ich je gehört habe. Das heißt, fragwürdig, wie wichtig jetzt die Verbindung da jetzt war. Und da steigt in mir die Hoffnung, dass auch Power Rangers 2 davon dann profitieren können wird. Und ja, ich hoffe, sie machen auch so weiter dann mit dem kostenlosen Support. Weil das ist halt das Besondere. Es hat diese kostenpflichtigen, lizenzierten Sachen ganz viel. Aber es hat halt auch wirklich viele, viele, viele kostenlose Updates mit neuen Leveln und so weiter bekommen. Und das ist richtig cool. Deswegen, da freue ich mich sehr drauf. Finde ich richtig toll. Und dann auch auf Switch 2. Huiuiui.
Genau. Ja, geht mir ganz genauso. Als jemand, der das nur so peripher mitbekommen hat, vor allem daran, dass Maxi 3 Wochen verschwunden ist und nur dieses Spiel gespielt hat. Und das wird dann hier vielleicht nochmal passieren. Wir haben noch eine weitere Ankündigung. Es gab nämlich ein Spiel, das schon geteasert wurde und das super nischig ist, aber interessant für Fans des Animes, auf dem das Ganze basiert. Es geht um den Anime Serial Experiments Lane. Der ist von 1998 und aus diesem Jahr gab es auch ein PlayStation 1 Spiel zu diesem Anime. Und dieses Spiel, was jetzt entwickelt wurde, ist was Neues, das aber basiert auf Anime und sich auch direkt Inspiration nimmt von diesem PlayStation 1 Spiel. Es heißt Signal, aber es wird geschrieben /signal. Also es wird so stilisiert geschrieben. Und es soll im April 2025 bereits erscheinen für PC auf Steam und Itch.io für auch gerade mal so $10. Und das ist ganz interessant, weil diese Geschichte um dieses PS1-Spiel, was es da gab, da wünschen sich die Fans halt einen Re-Release von, weil das war ein Spiel, das anders mit Gameplay-Elementen umgegangen ist als Spiele zu der Zeit das getan haben, weil es sehr narrativ fokussiert war. Und es wird dadurch heute so ein bisschen als einer der Vorfahren von Spielen wie Her Story betrachtet, weil es eher so in diese Richtung geht. Weißt du, es geht eher um die Geschichte und es gibt nicht wirklich was zum klassischen Spielen, in Anführungszeichen. Mhm. Ich habe es selber noch nicht gespielt, ich kenne das auch nur aus Erzählungen. Und das Ding ist, dieser Re-Release, der kommt halt einfach nicht. Und der Produzent des Anime und Erschaffer des Anime, Yasuyuki Ueda, weigert sich auch da das quasi zuzulassen. Aber stattdessen hat er eine Erlaubnis gegeben, zusammen mit NBC Universal Entertainment Japan, für Derivate unter bestimmten Richtlinien von diesem Spiel. Also damit sowas entstehen kann, wie jetzt dieses Signal vom Team MJM. Und das ist eine sehr eigenartige Situation, wie ich finde. Das heißt, die Leute kriegen jetzt nicht den originalen PS1-Titel, aber ein so ähnliches Spiel, wo sie es halt selber machen, das auch den Segen hat vom originalen Autor von Serial Experiments Lane, dem Chiaki Konaka. Und das ist eine interessante Situation. Das hier wird allerdings ein richtiges RPG im Vergleich zu dem, was wir damals bekommen haben.
Ich kann sehr empfehlen, falls ihr die Serie schon kennt oder die Serie selber nicht gucken wollt und deswegen ist kein Problem für euch, ist gespoilt zu werden, ein Video zu dem PlayStation 1 Spiel, das aber eben auch über alles spricht, was quasi mit Serial Experiments Line zu tun hat. Das ist vor einem Monat erschienen von einem Kanal namens Dungeon Chill und das heißt The Mysterious Serial Experiments Lane PS1 Game. Und der hat da wirklich, der hat quasi 6 Monate nichts anderes gemacht, als die Serie 5-mal zu gucken, das Spiel 4-mal zu spielen und alles wirklich komplett bis ausexerziert, wie man das nur so kann in der Analyse. Aber richtig gut. Also wirklich, wirklich informativ gemacht und zeigt dann eben auch das Gameplay, wenn man es so bezeichnen kann, von dem PlayStation-Spiel. Das Besondere ist ja, das Spiel kam ja zuerst. Es ist nicht eine Adaption des Anime, sondern das PS1-Spiel war eigentlich das Originalkonzept und daraus die Idee von Serial Experiments Lane, was tatsächlich ein Metaname ist, weil es beschreibt halt hier sind eine Serie von Experimenten mit dem Charakter Lane als Medium. Wir machen verschiedene Dinge mit diesem Grundkonzept und deswegen ist auch das keine Adaption. Weißt du, der Anime und das Spiel erzählen komplett unterschiedliche Geschichten mit dem gleichen Kerncharakter, der aber auch ein anderer Charakter ist. Das ist eine sehr interessante Sache.
Also ich sehe nur die Daten von Wikipedia und laut denen erschien der Anime im
Der erschien
Juli.
Vorher, glaube ich.
Mhm. Genau. Und basiert ja. aber trotzdem auf dem Spiel?
Nee, basiert nicht auf dem Spiel. Das Spiel wurde zuerst, war quasi Startpunkt. Die haben mit dem angefangen, das Spiel zu machen. Während der angefangen, das Spiel zu machen, hat er angefangen, den Anime zu machen. Und der kam dann zuerst raus. Aber der Startpunkt war einmal das Spiel. Aber die haben beide inhaltlich, bis auf Themen genau. und selbst da, nicht viel miteinander zu tun. Es sei denn, es ist ein Sequel doch. Das ist, ne, da erzählt sich ja sehr vage, das Spiel. Mhm, und vor allen Dingen der Anime. Deswegen kann man da viel reininterpretieren. Ist super interessant. Kann ich sehr empfehlen, dieses Video, falls ihr nicht einsteigt und falls ihr den Anime nicht gesehen habt, kann ich den euch ebenso sehr empfehlen. Da gibt's auch hierzulande eine schöne Blu-ray-Version, die ich mir mal gekauft habe. Wirklich ganz, ganz spektakuläre Anime-Serie. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf, weil dieses, was ich, ausgehend von diesem Video, hatte ich null Need in mir, dieses Spiel je selber anzufassen. Einfach weil, wie diese Spielerfahrung beschrieben wurde und wie beschrieben wurde, wie du an diese inhaltliche Erzählung, diese Erzählungsfetzen bekommst und was du alles für Busywork machen musst, um das zu schaffen, und wie viel Wiederholung da drin ist und wie viel, ja, fast schon Excel-Tabellen du irgendwie aufrechterhalten musst, um deine Übersicht zu behalten. Das erschien mir jetzt nicht so, als ob ich das machen müsste. Da war ich sehr happy, das in dieser Form erzählt zu bekommen. Aber diese eine ähnliche Erzählung oder diese Erzählung nochmal in einem anderen Interpretation zu sehen, in diesem einzigartigen Konzept von, hier machen es Fans, die machen es aber mit dem Segen des Erschaffers und die halten sich an Regeln des Erschaffers, das finde ich alles sehr, 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 sehr interessant. Und da werde ich auf jeden Fall mal drauf gucken. Ich habe da aber auch sehr zurückhaltende Erwartungen, weil ich habe gesehen, dass es, glaube ich, auch nur 7 € oder sowas kosten soll auf Steam.
Genau, es sind so, ne? Also genau, je nachdem, wo du es holst, auf Itch.io oder Steam, es ist so um die $10 sind so, plus minus.
Genau, deswegen ist, glaube ich, jetzt, die sollten die Erwartungen da nicht zu hoch sein, aber das überhaupt, also, dass wir im Jahr 2025 out of complete fucking nowhere ein Serial Experiments Lane Spiel plötzlich angeboten bekommen, das ist ja super cool.
Kannst du den Videotitel nochmal erwähnen für die Leute, die das nachgucken wollen?
Ja, das Video heißt The Mysterious Serial Experiments Lane PS1 Game, also auf Englisch das mysteriöse Serial Experiments Lane PS1 Spiel vom Kanal Dungeon, wie der Dungeon und dann Chill, wie das Chillen, also C-H-I-L-L.
Genau, super. Wir kommen zu einer weiteren Spiele-Neuankündigung, dieses Mal von Saum, den in Anführungszeichen Entwicklern von Disco Elysium, die jetzt ein neues Spiel angeteasert haben mit einem kleinen Trailer namens Project C4, das eine Spionage-Story bringen soll. In diesem Teaser sieht man aber noch nicht viel, das geht nur eine Minute lang. Man hat so ein bisschen Text und vor allem Artworks, die schon so ein bisschen auch an Disco Elysium erinnert, aber viel mehr sieht man dort noch nicht. Es ist aber interessant, wie das gerade aufgenommen wird, diese Ankündigung, weil dieser Trailer beginnt mit We brought you, also als Text, We brought you Disco Elysium, also wir sind die, die euch Disco Elysium gebracht haben. Und eigentlich alle Kommentare zu diesem Video widersprechen diesem anfänglichen Satz, weil die Geschichte inzwischen so bekannt ist um Saum und um das Zerbrechen dieses Entwicklerstudios und wie die verschiedenen kreativen Köpfe rausgedrängt wurden und inzwischen an ganz anderen Stellen gelandet sind. Nur halt nicht mehr bei Saum. Und deswegen ist das nicht wirklich das neue Spiel der Disco Elysium Leute, sondern einfach nur der Leute, die die IP haben zu Disco Elysium. Und da gibt es sehr viele Leute, die dem, naja, sehr skeptisch, nenne ich es mal nett, gegenüberstehen. Und das kam auch am gleichen Tag, an dem das Kickstarter-Datum angekündigt wurde von einem anderen Projekt, von auch in Anführungszeichen Ex-Disco Elysium Leuten, nämlich von Longdew. Das soll nämlich heute starten, deren Kickstarter Hope Town, das sieht extrem ähnlich aus zu Disco Elysium. Ein Psycho-Geographic CRPG wird es genannt. Ist aber auch nicht wirklich ein Projekt von den Leuten, die für Disco Elysium verantwortlich sind. Das sind eher Red Info, das Entwicklerstudio mit Kurwitz, Rostov und Hein Peer und Summer Eternal mit Tulik und Kinchik. Und dann gibt es noch Dark Math, aber auch da gibt es Leute, die sagen, das ist nicht wirklich jemand, der maßgeblich für Disco Elysium in der Form verantwortlich war. Und von denen gibt es verschiedene Status-Websites, wo du siehst, wie weit sie sind mit ihrem Spiel oder auch noch gar keine Informationen hast, sondern nur so einen generellen Ethos, unter dem sie arbeiten. Haben wir in der Vergangenheit alles mal durchexerziert, will ich jetzt hier nicht nochmal so ausbreiten.
499 war es.
Dankeschön, in Folge 499 könnt ihr da nochmal reinhören. Aber das ist jetzt der Stand. Wir haben ein neues Spiel angekündigt von Saum und den Kickstarter, der heute startet für das neue Projekt von Longdew.
Ja, ist auch unmöglich, die Übersicht zu behalten. Ich musste gerade aktiv nochmal in meine Notes reingehen, die ich damals sehr ausführlich zusammengesammelt habe für Episode 499. Es ist ein komisches Eigentor, so den Trailer halt zu beginnen. Ne?
Ja,
weil,
warum machst du das?
Wir sind ja wirklich an einem Punkt mittlerweile. Mittlerweile könnten 6 Studios exakt das vor sie am Anfang ihres Trailers schreiben und das bedeutet halt nichts mehr.
Ja, und nur die Hälfte hätten wirklich recht.
Genau. Es ist ja auch so, dass halt nicht nur die kreativen Köpfe hier sind, sondern wir wissen ja bei Saum, dass vollumfänglich halt Leute einfach auch gefeuert wurden. Also Leute, die on the ground arbeiten, weil so viel gecancelt wurde und dann wurden da wieder große Layoffs gemacht. Also die Teams wurden jetzt diverse Male halt ausgetauscht. Was nicht heißen soll, dass ich ausschließe, dass da jetzt einzelne Leute immer noch arbeiten, die auch an Disco Elysium mitgearbeitet haben. Aber es geht ja einfach darum, was bedeutet, ne? Was bedeutet das, wenn man das sagt, die Leute, die uns Disco Elysium gebracht haben, denn das klingt danach, es ist das Team. Hier ist das Team. Mhm. Und das ist es ja offensichtlich halt in der Form einfach nicht. Ist ein komisches Eigentor, zeigt für mich aber auch, dass da vielleicht nicht der unbedingt man am Puls der Zeit horcht und genau weiß, wo das Narrativ da gerade ist und was die Leute da draußen, welchen Stand sie haben. Kann ein cooles Spiel werden. Warum denn nicht? Warum soll es denn nicht ein cooles Spiel werden? Die Leute, die jetzt bei Saum arbeiten, sind sicherlich Leute, die Disco Elysium cool fanden und die da arbeiten wollen, weil sie unter dem bekannt wurden, was sie halt mit Disco Elysium gemacht haben. Das heißt, es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass da ein Spiel rauskommt, was eine ähnliche Ästhetik haben wird. Und das sieht ja auch im Trailer so aus. Und was vielleicht sogar ähnlich gut wird. Wer weiß es schon. Was wir wissen, ist, dass das ein Eigentor ist, das so darzustellen. Und es ist für alle so ein bisschen ein Eigentor. Weil wir sind Leute, die das hauptberuflich machen. Ich spezifisch habe mal 3 Stunden oder so damit verbracht. Das ist zu viel. 2 Stunden damit verbracht, das ausführlichst alles zu recherchieren, aufzuschreiben und selbst ich und wir haben da nicht einfach die Übersicht, dass wir sofort wissen, aha, das ist das und das ist das. Das heißt, immer wenn so ein Spiel angekündigt wird von einem dieser 4 Studios, müssen wir sogar überlegen und die Leute da draußen haben gar keine Übersicht mehr. Und da leidet dann
5 Studios.
Jedes der Studios drüber, finde ich. 5, ne?
Ja, Longdew, Red Gott. Info, Summer Eternal, Darkmath und Saum. Wir haben diese Studios, die da jetzt mit zusammenhängen.
Und die Spiele, von denen wir jetzt wissen, sind XXX Night Shift, Project C4, das hier. Und der Kickstarter hatte den Namen, was hast du gesagt? Hopetown, ja.
Genau, ich glaube, das sind die Spiele, die wir kennen. Ja, aber wie gesagt, hört da nochmal in Folge 499 rein, falls ihr das nochmal detaillierter hören wollt, wie das alles zusammenhing. Hier habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel Hoffnung drin, weil ich glaube, du hast das Wort schon gesagt, nämlich die Ästhetik, das wird sicherlich irgendwie an Disco Elysium erinnern. Die Frage ist, wie viel vom Rest kann da noch drinstecken, wenn so viele der Kernleute, die dafür verantwortlich waren, einfach nicht mehr da sind. Kann natürlich trotzdem noch ein gutes Spiel werden, das ist auf jeden Fall so. Also, ne, das ist einfach so. Aber ich glaube auch, sie tun sich überhaupt keinen Gefallen mit dieser Art von Kommunikation nach außen. Das wirkt sehr tone-deaf oder arrogant oder trotzig auf mich. Auf jeden Fall keine positive Eigenschaft, die ich damit verbinde.
Genau. Wollte übrigens auch nur eine Aussage nochmal sagen, weil ich glaube, du hattest gerade gesagt, das mit Hopetown, die sind ja auch nicht so wirklich Disco Elysium. Und da gibt es zumindest, da wollte ich eine kleine Abgrenzung tätigen zu dem jetzt, was bei Saum ist, weil bei Hopetown gibt es zumindest ein paar mehr Verbindungen, von denen wir wissen mit Longdew. Da wissen wir, dass halt die Creator mal als Berater damit gearbeitet haben. Im Kickstarter kommt sogar so Martin Luiger zu Wort. Das ist einer der Founders, der Gründer von Saum gewesen. Und jemand, der auch als Editor da mitgearbeitet hat. Und der ist jetzt hier halt auch wieder, der ist nicht Director oder sowas, der wird als Narrative Contribution, also er hat Narrative Contributions da reingebracht, was auch immer das heißen soll. Aber genau das ist es. Das meinen wir ja. Ne? Wir können nicht ausschließen, wer da wie viel jetzt was gemacht hat von dem, was wir von Disco Elysium mochten, aber es ist wahnsinnig, es verwässert das alles total und das ist ein bisschen frustrierend.
Ja, ich glaube, das Beste, auf das man hoffen kann, ist, dass am Ende von mehreren Studios coole Spiele dabei entstehen und dass die Originalerschaffer von Disco Elysium dann doch noch dazu kommen, neue Kunst zu schaffen. Und ich würde ihnen auch wünschen, irgendwann die Rechte an Disco Elysium zurückzukriegen. Aber
ja, das
wer weiß, ob das jemals passieren
schön.
Wird. Nun gut, lassen wir das hinter uns. Kommen wir zu einer Sache, die es von The Verge gab in der letzten Woche. The Verge haben nämlich berichtet über ein Experiment bei Sony mit AI-getriebenen Charakteren, an denen dort gerade gearbeitet wird. Da gibt es auch ein Video, das sie mit veröffentlicht haben mit ihrem Artikel. Das ist inzwischen allerdings gesperrt worden von Sony, weil das auch nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Das haben sie aus anonymer Quelle gehabt. In diesem Video hat man gesehen, wie mit einer Prototyp AI-KI, mit einem Prototyp AI-Charakter geredet wird, nämlich mit Aloy von Horizon, allerdings ohne ihre richtige Stimme. Es geht ja einfach nur erstmal um die Art und Weise, wie Aloy auf den Spieler in dem Fall reagiert. Und den wir dort in diesem Video gehört und gesehen haben, ist Sharwin, und diesen Nachnamen kann ich nicht aussprechen, Raghobardajal, ich glaube, so ungefähr. Auf jeden Fall ist er der Director of Software Engineering bei SIE, also bei Sony Interactive Entertainment. Und dort sollen halt Gespräche mit Spielenden über AI-Stimmen und autogenerierte Lippenbewegungen simuliert werden. Und es wird OpenAI verwendet für Speech-to-Text und es wird GPT-4 und Llama 3 für Konversationen und Entscheidungen verwendet. Und dann gibt es noch eigene Systeme, die Sony selber gebaut werden, die bei der Technologie dort relevant sind. Das wurde wohl bereits schon vor einem Jahr mal demonstriert, laut The Verge, aber jetzt ist es weiter fortgeschritten und wird halt weiterhin hinter den Kulissen gezeigt. Wie gesagt, das Video ist inzwischen weg und wir haben aber dafür trotzdem dieses, also man kann es immer noch finden, ne? Wir haben jetzt vor dem Podcast auch ein bisschen suchen müssen, bis wir es gefunden haben, bei irgendwie anderen Leuten, die berichtet haben, die es dann eingebunden haben. Aber ansonsten ist es halt, geht da Sony, glaube ich, auch dem so ein bisschen hinterher zumindest. Aber es hat halt keinen positiven Eindruck hinterlassen. Man muss auch dazu sagen, es ist noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber es geht ja generell gerade rein in eine eher gegen KI gerichtete Grundstimmung, gerade im Videospielbereich, wo sich viele Leute auch fragen, wer das denn überhaupt möchte. Und natürlich auch die Leute, die dort arbeiten, die als Sprecher und SprecherInnen aktiviert tätig sind, dass die halt um ihre Jobs bangen. Und das ist ja gerade ganz ganz aktuell, weil es ja in Amerika den SAG-AFTRA-Streik gibt von ganz vielen Voice-Actern gegen KI-Nutzung. Sie wollen da Schutz und Consent und Kompensationen, die vertraglich vereinbart sind, und Transparenz vor allem auch. Und dort gab es bisher keine Einigung, beziehungsweise es wird sich dann beschwert über Loopholes in den Vorschlägen, die von Seiten der Publisher-Vereinigungen kommen. Und das geht schon seit Sommer letzten Jahres so. Und das ist halt ziemlich krass zu sehen, wie das jetzt dort genauso reingrätscht, aber ja von Sony nicht öffentlich so getimt wurde, sondern einfach nur wegen diesem The Verge-Artikel an die Öffentlichkeit kam und bei den Leuten halt keinen guten Eindruck hinterlässt.
Genau, es ist halt Research, ne? Es ist, dieses Video ist schlicht und ergreifend, wir probieren hier Dinge, das ist nicht, soll nicht so aussehen, das soll nicht gesehen werden. Das Problem an der Sache, also wir müssen nicht das Problem an der KI-Sache nochmal aufgreifen von null. Ich glaube, da sind wir alle genug in der Konversation drin, um einigermaßen für uns zu sehen, finden wir das gut, finden wir es schlecht. Wir beide sind da sehr skeptisch. Das größte Problem an dieser Sache ist halt, es wird hier geforscht, um ein Problem zu lösen, das nicht existiert. Das wird geforscht ohne konkretes Ziel. Weil
AI was, in a nutshell.
Ja, genau. Es ist halt ein Selbstzweck. Oh, AI, oha, geil. Damit probieren wir jetzt alles, was wir gerade machen können. Gerade können wir hiermit nicht irgendwas machen, womit wir jetzt Aloy darstellen können, wie, oh mein Gott, das ist einfach jetzt ein, wir mussten niemanden bezahlen und hier ist der komplette Charakter mit seinem Narrativ, sondern es ist eine sehr, 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 sehr schlecht animierte Puppe, die sehr schlechten Text aufsagt. Gut, das haben wir jetzt geschafft. Was machen wir jetzt damit? Ja, das machen wir jetzt halt nochmal 2 Jahre, stecken da nochmal 100 Millionen Dollar rein und dann Fragezeichen, 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 Profit. Der einzige logische Konsequenz, die daraus hier entstehen kann, ist, wenn das alles so funktioniert, wie man sich das, wie die sich die Leute, die diese Research in Auftrag geben, sich das wünschen, ist ja einfach nur Zerstörung von kreativen Arbeitsplätzen. Wenn das Ziel ist, wir wollen hier schaffen, dass die KI das macht, was die Kreativen jetzt machen, dann habe ich als Spieler ja einfach nur am Ende des Tages, ich bekomme wieder ein Spiel, genau wie ich das jetzt bekomme, aber dafür mussten weniger Leute bezahlt werden, um das zu machen. Und die Leute, die die Spiele rausbringen, konnten es günstiger machen. Wo profitiere ich jetzt als Spieler davon, außer dass ich statt Leute, die Kunst herstellen, Roboter, die Kunst herstellen,
Dimension
machen.
Das ist die Immersion. Das ist doch immer das Argument.
Ja, und es ist die Emission, die entsteht, weil diese ganzen fucking Machine Learning-Dinger entstehen müssen und trainiert werden müssen. Ja, also ich glaube, das ist. Also einerseits würde ich halt sagen, dass das halt scheiße ist, ist der Punkt. So, das ist ja Research, die ist nun mal scheiße. Das ist um irgendwo hinzukommen, musst du irgendwo starten.
Ja,
das
ja.
heißt, jetzt zu sagen, das sieht halt kacke aus, ist jetzt keine große Erkenntnis, die irgendwas gegen das Prinzip sagt, das sie da machen sollen, sondern was gegen das Prinzip sagt, ist, was ist euer Ziel damit? Warum sollte das genutzt werden? Warum ist euer Ziel nicht, hey, wie könnten wir diese Tool nutzen? Weil es gibt Anwendungsbereiche für KI-Tools. Wenn man jetzt nochmal vielleicht darüber reden könnte, dass die produziert und hergestellt werden, ohne zu Milliarden Sachen zu piraten und zu klauen, das wäre vielleicht dann nochmal eine schöne Sache. Aber wenn sie dann existieren, gibt es Anwendungsbereiche, wofür sie genutzt werden können. Aber keiner dieser Anwendungsbereiche wird dann mal nach vorne geschoben. Ja? Es geht ja jetzt nicht darum, okay, wie können wir die ganzen Writer, die wir haben, wie könnten die so ein Tool nutzen, um das, was sie zu schreiben, leicht irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gibt es Möglichkeiten in einem Rollenspiel, die Entscheidungsvielfalt zu erhöhen, dass du kleine Variationen drin hast oder sonst irgendwas. Aber es geht ja immer ums Ersetzen. Es geht ja fast nie ums, hier erweitern wir Dinge. Die Leute, die sowieso schon jetzt schon machen, machen weiter, was sie jetzt tun, aber bekommen wie eine bessere Version von Adobe Premiere oder so, wo ich jetzt einfacher Formen auswählen kann, dank so einem kleinen AI-Tool. Jetzt kann ich einfach meine Arbeit noch besser und noch spaßiger machen, sondern es ist ja immer, wie können wir diese Arbeit ersetzen? Durch Quatsch. Und das ist halt das, was daran so nervig ist. Wer will das? Wer will einen von keinem Menschen angefassten Charakter reden hören? Das ist doch völlig uninteressant.
Ja, es gibt sicherlich Anwendungsbereiche auch im kreativen Bereich, wie man das irgendwie benutzen kann, auch im Storytelling. Aber die Art und Weise, wie es halt immer gezeigt wird und was die Argumente sind, auch mit der Immersion und sowas, die, finde ich, halten halt der Kritik nicht stand. Weil ich, also einerseits brauche ich es generell nicht, dass ein Charakter auf meine Stimme und auf meine Eingaben krass dynamisch reagiert und sowas. Hm. Ne? Der Gedanke ist ja immer irgendwie Holodeck oder sowas. Du bist da und du redest mit den Leuten und sie reden mit dir. Aber wenn das nicht von kreativen Leuten geschrieben wurde, sondern einfach nur generierter Kram ist, dann kann da halt nichts groß dahinter stecken, so rein von Grund auf. Und es ist auch nur für ganz spezielle Spiele, könnte ich es mir vorstellen, nicht für, also auf jeden Fall nicht für einen Horizon, dessen Beispiel mit Aloy das hier gezeigt wurde. Deswegen mein persönliches Interesse ist da einfach schon mal überhaupt nicht geweckt und ich merke da auch nicht, wie da irgendwie die Inspiration hochkommt und ich mir denke, oh, die Möglichkeiten, sondern ich habe da nur auch die Bedenken an der Art und Weise, wie das halt Kreative bedroht auf ganz viele unterschiedliche Arten. Und hier hat sich ja auch die Sprecherin von Aloy bereits zu Wort gemeldet. Ashley Birch ist die Stimme von Aloy in Horizon. Ihre Stimme wird nicht benutzt in dieser Demo. Das ist eine random Stimme, die wir dort hören. Sie sagt auch, dass Guerrilla sie kontaktiert hat und dass nichts mit dieser Technologie derzeit sich in Entwicklung befände und dass ihre Performance und Stimme auch nicht genutzt wurde. Und sie sei aber wegen des Einflusses von AI auf die Kunstform der Videospiele sehr besorgt. Nicht spezifisch wegen Guerrilla und Horizon oder sowas, sondern generell wegen AI. Und sie geht dann nochmal darauf ein, dass ja gerade der SAG-AFTRA-Streik stattfindet und erklärt dann nochmal ein bisschen was. Hat sie auf TikTok veröffentlicht in einem kleinen Video. Und ja, das ist es halt, ne? Diese Besorgnis, die dadurch geweckt wird und die ja auch gerade, also das Timing ist ja nun mal gerade das mit dem Streik parallel, wo die Leute genau deswegen für ihre Rechte sich einsetzen, damit sie nicht irgendwann ersetzt werden, nur weil sie einen Vertrag unterschrieben haben und dann kann auf ewig ihr Gesicht oder ihre Stimme oder sonst was wieder und wieder und wieder verwendet werden für irgendwelche AI-Sachen. Das ist halt irgendwie gruselig und ich habe da auch eine sehr große Abneigung gegen Generative AI generell, auch wenn ich durchaus die Anwendungsbereiche der Technologie sehe. Ich finde auch ganz schlimm, dass wir es AI nennen. Warum nennen wir es AI? Quatsch. Das ist nicht, was
es
ist.
Das ist Machine Learning.
Genau, Machine Learning ist der viel bessere Begriff. Aber in Videospielen wird es ja in irgendeiner Form sicherlich, gibt es da Publisher, die das pushen werden bis zu dem Punkt, wo es auch eingesetzt wird. Und dann kommt es halt drauf an, wie erfolgreich das am Ende wird.
Und auch da, wenn du es halt als Machine Learning, als das bezeichnet, was es ist, ist es ja auch total sinnig, weil so viel Teile von Videospielen basieren auf sowas wie prozeduraler Generation, ja, auf irgendwie in irgendwelchen Zufallssystemen. Ja, ja. Guck dir den Shadow of Mordor an mit dem Rival-System, dem Nemesis-System. Das ist ja auch, hier werden zufällig verschiedene Dinge zusammengewürfelt, um dadurch neue Sachen entstehen zu lassen, die keine einzelne Person sich so ausgedacht hat. Aber sie sind ganz genau, es sind designed. Und sowas wie Machine Learning würde halt dir die Möglichkeit an die Hand geben, sowas in einer größeren Form zu bauen, in einer ausführlicheren Form, wo mehr damit passiert, als einfach nur hier werden halt die Namen ein bisschen ausgetauscht und so etwas. Aber trotzdem immer basierend auf der Arbeit. Und das meine ich halt. Da fände ich das halt interessant. Ich habe da, weil da sehe ich nicht, wie ich da was gegen haben kann. Ich habe ja auch nichts dagegen, dass sie einen quasi einen Random Number Generator genutzt haben, um diese Orks in Shadow of Mordor zu machen. Und wenn es jetzt ein Werkzeug gibt, um das zu machen, aber in einer größeren, besseren, ausführlicheren, glaubwürdigeren Form, klar, auf jeden Fall. Aber ich will nicht Aloy sehen, die wo die Dinge sagt, die keiner geschrieben hat und die keiner animiert hat. Das ist doch Quatsch.
Ich finde auch, einer der Kerngedanken dahinter ist einfach falsch, glaube ich. Und das ist auch so ein bisschen das Ding, die Falle, in die ja VR reinfällt. Weil VR ist super. VR ist super. Macht richtig Spaß. Wenn es funktioniert, kann das richtig toll sein. Aber ich will nicht immer VR spielen. Die meiste Zeit will ich sogar kein VR spielen, sondern ganz normale Spiele, bei denen ich in meinem Sessel sitze. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da jetzt ein Mikro dran haben muss, um aktiv mit einem Videospielcharakter zu sprechen, habe ich halt auch keinen Bock drauf. Ich bin total fein damit, eine Auswahl von irgendwie 5 Dialogen zu haben, die geschrieben wurden, auf die es geschriebene Antworten gibt, die Sinn ergeben in dieser Welt und nicht irgendeinen zwar sinnig klingender, aber ultimativ leerer Satz, der mir dann als Antwort gegenüberkommt. Deswegen, nee, ich finde diese Grundidee ist einfach nicht so massenkompatibel, wie vielleicht Publisher glauben.
Genau. Es ist ein sehr guter Vergleich mit VR. Ah, wir wollen, dass alle nur noch VR spielen. Nein, ich liebe VR. Ich will oft auch einfach kein VR spielen. Und wenn ich VR spiele, liebe ich's. Aber ich will nicht, dass alles VR ist. Genau. Das ist halt dumm.
Gut, wir kommen zu einer letzten News. Niantic haben angekündigt, dass sie ihre Games-Abteilung abspalten. Niantic sind ja ursprünglich so ein Google-Spin-Off-Studio. Ne? Das waren Leute bei Google, die dann gesagt haben, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding. Und mit Pokémon Go gab es dann einen riesigen Boom, der aber nicht mehr anhält. Jetzt haben sie ihre Games-Sparte Pokémon Go, Pikmin Blue, Monster Hunter Now inklusive der jeweiligen Teams verkauft für 3,5 Milliarden US-Dollar an das US-amerikanische Unternehmen Scopely, die es seit 2011 gibt, und die sind ein Entwicklungs- und Publishing-Studio, die unter anderem Monopoly Go oder Star Trek Fleet Command unter sich haben als Mobile-Titel, die ja echt riesig sind und auch gut darin, Geld zu generieren, um es mal ganz plump zu sagen. Aber Scopely wiederum ist ein Subunternehmen der saudi-arabischen Savvy Games Group, die sehr groß ist. Die haben Anteile an Nintendo zu 7,5%, an EA zu 9%, an Take-Two zu einer unbekannten Zahl, an Embracer zu 8%, Nexon zu 10% und Capcom zu 5%. Also die sind verbreitet im Videospielsektor und haben jetzt halt die Niantic Games-Sparte gekauft. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, Robin, aber von Pokémon Go oder auch von Pikmin Bloom oder auch von Monster Hunter Now, wie präsent sind diese Spiele in deinem Leben?
Null. Aber selbst auf der Höhe der Zeit war Pokémon Go bei mir nicht so zentral da wie bei anderen Leuten. Heutzutage ist das, ich might as well not exist for me.
Ja, ja, ja. Und ich meine, ich habe ja sogar Pikmin Bloom gespielt und so und dachte mir nach einer Weile so, nee, brauche ich nicht mehr. Aber Pokémon Go zu seiner Höhe fand ich tatsächlich cool. Also da waren coole Elemente drin. Aber da ist, finde ich, wieder das Problem, dass diese Spiele haben. Nicht jedes Spiel kann ein Forever-Game sein, glaube ich. Also ne, Trends gehen auch vorbei und irgendwann haben die Leute vielleicht auch keine Lust mehr. Und dann kannst du das noch erweitern mit irgendwelchen Mechaniken. Aber bei Niantic waren die Leute ja sowieso sauer drauf, wie sie Pokémon Go erweitert haben, weil es auch so mit Monetarisierungsoptionen alles eher in Richtung Gier ging, wenig überraschend. Und ich bezweifle, dass sich das jetzt ändern wird unter Scopely, aber keine Ahnung.
Ja, es ist natürlich super deprimierend, dass, jetzt, dass man Pokémon in irgendeiner Weise ein Pokémon-Produkt in Verbindung bringen muss mit dem saudi-arabischen Königshaus,
yep.
Das gerne mal dem einen oder anderen Journalisten auch den Kopf abschneidet. Und das ist sehr deprimierend. Das ist nicht für uns in irgendeiner Art und Weise beeinflussbar. Aber wenn du überlegst, diese Savvy Games Group gibt es halt wirklich seit 2021, das ist halt was wirklich Neues. Und in dieser Zeit, in diesen 4 Jahren, haben die sich schon so viel jetzt geschnappt oder sind da dabei noch so viel sich zu schnappen und haben so wesentliche Einflussnahme auf so viele Publisher. Denen gehört 10% von Electronic Arts, denen gehört 10% von Nexon. Die haben da überall ihre Finger mit im Spiel. Und dann jetzt auch so ein Ding, wo einfach gesagt wird, naja, 3,5 Milliarden, gut, das kann ich mir ja einfach aus dem Ärmel schütteln als saudi-arabisches Königshaus. There we go, hier ist der Investmentfonds für ein Ding, was explizit dafür da ist, um halt auch auf kultureller Ebene den Einfluss von Saudi-Arabien allgegenwärtiger zu machen und halt in irgendeiner Art und Weise überall die Finger drin zu haben. Das ist dystopisch, ist das einzige Wort, was ich dafür habe.
Ja. Und ich meine, für uns wird es jetzt keinen merklichen Unterschied machen, weil die Spiele sind ja nicht relevant für uns und für viele von euch, glaube ich, auch nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, inwiefern es dann da einen Unterschied machen wird. Aber da wird ja weiter dran entwickelt. Da werden sicherlich auch neue Spiele drunter entwickelt. Bin sehr gespannt, wie da die Verträge dann aussehen mit den jeweiligen Partnern, also mit Nintendo und Capcom und so. Und wie sich das dann weiterentwickelt in Zukunft. Weil sie, wie gesagt, sie haben ja einen Anteil an Nintendo. Keine Ahnung, fällt mir schwer vorherzusehen. Das ist mir dann auch schnell tatsächlich zu komplex, wenn ich dann in diese Business-Dealings reingucke. Da kenne ich mich dann auch einfach nicht aus und will da jetzt auch keine Vorhersagen treffen. Ich fand aber interessant, dass Niantic jetzt so einen großen Wandel durchmachen.
Ja.
Okay, damit sind wir am Ende der News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Geht shoppen bei Amazon mit unserem Affiliate-Link. Besucht außerdem unseren Merchandise-Shop bei GetShirts. Dort gibt es T-Shirts, Hoodies, Tassen, Mousepads und mehr mit Hooked oder Time-to-3-Logo oder auch Comic-Designs von uns. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf den YouTube-Kanälen von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal Time-to-3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Auf dem Main-Channel erschien etwa das Finale der neuen Staffel von Verrückte Spielewerbung, in der wir mit Leo und Mats zusammen Oldschool-Spielewerbung anschauen und bewerten. Auf Time-to-3 ging es derweil weiter mit dem bizarren Inquisitor und dem gemütlichen Die Sims. Exklusiv ab 5 Euro auf patreon.com/hooked und steady.de/hooked gab es zudem eine neue Ausgabe von Hooked on Topic mit Leo, in der wir uns erneut unsere Lieblings-Soundtracks vorstellten, nur diesmal halt zu dritt. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und fangen an mit Wonderstop. Ich habe Wonderstop durchgespielt in der letzten Woche, das neue Spiel vom Entwicklerstudio Ivy Road und dem Director Davey Vredden, den wir kennen und lieben für seine Arbeit an The Beginner's Guide und The Stanley Parable-Spiele, die wir in der Vergangenheit ja schon besprochen haben, in der inzwischen schon sehr weit entfernten Vergangenheit, weil The Beginner's Guide war 2015, aber hat uns damals beide begeistert, ne?
Oh ja. Beginner's Guide hat mir ja wirklich mich zu einem Video getrieben, was eine kleine Sinneskrise einfach nur zum Ausdruck gebracht hat. Also hat viel mit mir gemacht. Fand ich richtig toll.
Genau. Ich finde, das ist nämlich auch genauso ein Spiel gewesen. Und Davey Vredden ist auch so ein Entwickler. Und Stanley Parable finde ich da auch auf einer ähnlichen Ebene interessant, nur dass es da halt sehr stark in eine Comedy-Richtung geht. Und Wonderstop geht jetzt in eine sehr andere Richtung. Das ist ja mit einem richtigen eigenen, neu gegründeten Team entwickelt. Ivy Road, wie gesagt, wo mehrere Leute dran beteiligt sind, aber Davey Vredden ist ja halt Director und Co-Writer neben Carla Simonia, die wiederum von den Gone Home Entwicklern kommt, die wie nochmal heißen?
Fulbright.
Fulbright Entertainment, danke.
Oder hießen sie mal zumindest.
Genau. So, und Wonderstop ist ein Cozy Game, das ist das Genre, dem es sich einordnet, in der wir einen Charakter spielen namens Alta, die wiederum ist eine Kämpferin. Das wird im Intro erzählt. Ne? Sie ist eine Kämpferin, sie hat hart trainiert und sie will ungeschlagen werden. Sie will sich immer weiter verbessern, bis sie halt irgendwann erschöpft im Wald zusammenbricht und von einem stämmigen, sehr netten Charakter zu einem Teeladen gebracht wird. Und da dann so ein bisschen realisieren muss, vielleicht bin ich ein bisschen zu erschöpft, ich kann mein Schwert nicht mehr anheben, warum kann ich mein Schwert nicht mehr anheben? Und dann lernt sie diesen Charakter weiter kennen und fängt an, sich selber mit um diesen Teeshop zu kümmern. Und das passiert dann, indem du in dem Spiel Pflanzen anbaust. Das ist alles auf so einem Hexfeld-System. Also du siehst das Hexfeld nicht die ganze Zeit. Du siehst es nur, wenn du eine Knospe in der Hand hast. Ja. Und dann ist aber alles, wie gesagt, mit Hexfeldern gemacht. Und du erstellst Pflanzen und verschiedene Früchte und sowas, die du benutzt für die Tees, indem du halt verschiedene Formen mit diesen Pflanzen auf dieses Hexfeld bringst. Also zum Beispiel in der Mitte irgendwie eine pinke Knospe. Du hast so diese Grundsamen, die du benutzt, die haben immer alle nur eine Farbe als Name. Pink, grün, blau und noch irgendwas gibt's, gelb, glaube ich. Und wenn du zum Beispiel in der Mitte eine pinke Knospe machst und dann links und rechts daneben eine blaue, dann entsteht da eine eigene Pflanze draus. Wenn du wiederum eher in so einem Dreieckmuster drei andere Farben drumherum machst, entsteht wieder eine andere Pflanze draus, die dir dann wiederum Frucht gibt, die du in einem Tee benutzen kannst. Und auch dieses Teebrauen ist ein ganzer Prozess. Du gibst so ein riesiges Gerät in der Mitte des Teeshops, wo du ganz oben Wasser einlässt. Danach musst du das Wasser erhitzen, dann an einer anderen Stelle die Zutaten einfügen. Dann wiederum einen Schalter umlegen, damit es in den großen Teekessel reingefüllt wird und dann eine Tasse holen und die befüllen mit dem jeweiligen Tee, den du übrigens auch selber trinken kannst. Den kannst du den Gästen geben, die kommen, aber du kannst sie auch selber trinken und für jede Zutat gibt es dann so einen eigenen Monolog, den Alter führt. Und dieser Kernloop ist dann, dass du in so verschiedene, also das Spiel ist so eingeteilt in Abschnitte. Ich sag jetzt mal nicht, wie genau die voneinander getrennt sind, weil ich auch nicht zu viel über die Struktur des Spiels verraten will, aber es ist in Abschnitte eingeteilt. In diesen Abschnitten kommen verschiedene Leute zu diesem Teeshop, die aus dem Wald wandern und irgendeine Form von Verwunschenheit liegt diesem Wald auch inne. Also da passieren auch Dinge mit den Charakteren und du erfährst dann kleine Geschichten über die Charaktere, die oft unvollständig sind, was ich ziemlich cool finde. Und
was heißt das, unvollständig?
Naja, die kommen halt zu dir, sie erzählen dir ein bisschen was über sich, manchmal auch eher wenig und du musst es erst so über die Zeit herausfinden, dann ordern sie vielleicht mal einen Tee, vielleicht aber auch nicht und machen irgendwas anderes und dann gibst du ihnen den Tee und dann erfährst du nochmal ein bisschen mehr und dann gehen sie wieder weg und manchmal kommen sie wieder und erzählen dir dann nochmal ein bisschen was und manchmal aber auch nicht, weißt du, du kriegst immer nur so ein Snippet.
Es sind echte Charaktere so, die nicht nur für dich existieren, lese ich so ein bisschen da draus.
Ja, also das ist zumindest der Effekt, der dadurch entsteht. Ich muss mir sehr viel selbst denken bei dieser Sache. Und Alters eigene Geschichte wird aber auch konstant weitererzählt. Also zwischen den Abschnitten vor allem gibt es immer so größere Story-Chunks, die in so, ich nenne es mal Motion-Comics, erzählt werden. Das sind keine flüssigen Zwischensequenzen, aber es sind mit vielen verschiedenen Bildern erzählte Geschichten. Und das ist insgesamt ein süßes Konzept. Das ist insgesamt ein Konzept, das mir gefallen hat, das mich aber am Ende jetzt nicht umgehauen hat, muss ich auch sagen. Es ist grundsympathisch geschrieben. Es ist ein Spiel mit einem etwas, ich würde sagen, dynamischen Setting, weil du bist ja so eine Kämpferin mit einem Schwert, die halt auch cool aussieht und die dann erzählt hat von ihren Gladiatorenkämpfen im Wesentlichen, wo du auch so Bilder siehst, wie sie in der Arena gegen andere Leute gekämpft hat. Und dann kommst du zu diesem Teeshop, der ein bisschen wirkt wie aus der Zeit gefallen, aber immer noch eher altmodisch. Und aber die Leute, die dich besuchen, sind halt teilweise irgendwie, der erste ist ein Ritter, der aber offensichtlich so eine Art Hawaii-Hemd oder sowas drunter hat und dir erzählt von seinem ganz normalen Leben in der Gegenwart. Und auch die Hintergrundgeschichte von Alta, wie sie dann von ihren Eltern und sowas erzählt, sind aus einem gegenwärtigen Setting entnommen. Also das spielt alles trotzdem in unserer Gegenwart oder in zumindest einem modernen Setting, hat aber diesen Flair von Fantasy, weißt du? Und das musste ich am Anfang, da musste ich mich sehr dran gewöhnen, weil ich dachte erst, es ist ein reines Fantasy-Spiel. Und aber du ja scheinbar auch. Nicht,
ja, aber es ist auch nicht so ganz frei raus die Idee, dass sie sagen, hier sind die Charaktere, die gespielt werden von den echten Menschen. Weißt du, es ist so ein MMO-Ding. Das ist auch nicht.
Nee, das überhaupt nicht.
Es klingt ein bisschen wirklich, so, okay.
Es sind wirklich Charaktere, die da zu dir kommen, die auch teilweise übernatürliche Probleme haben. Also es ist auch ein, es ist so ein Magic Realism Setting. Vielleicht ist das beste Wort dafür, weiß ich jetzt nicht. Finde ich aber grundsätzlich ganz cool. Es ist in seiner Kernstory sehr ernst, sehr introspektiv, sehr entschleunigt, weil es sehr viel darum geht, dass Alter halt mit sich selbst im Reinen kommen muss, dass sie überhaupt erstmal rausfinden muss, was mit ihr falsch ist, dass Ruhe ganz wichtig ist und damit vermittelt dir das Spiel das natürlich auch als Spielender, dass du dir deine Zeit nimmst, dass es keinen Druck gibt, dass es okay ist, auch mal einfach nur ein paar Sachen zu dekorieren oder sowas. Und das fand ich ganz schön und erfrischend und das wirkt auch sehr, sehr ehrlich und richtig in der Art und Weise, wie mir das Spiel vermittelt. Es wird in seiner Kernstory am Ende noch ein bisschen größer. Also es ist nicht dann nur dieses sehr zurückgefahrene, aber jetzt halt nicht riesig. So. Und es ist jetzt auch keine Auflösung der Story, die irgendwie rumtwistet auf eine Art und Weise, sondern sehr konsequent ist und jetzt auch nicht am Ende du dastehst und dir denkst, oh krass, was für ein Wandel oder sowas. Also es ist eben nicht dieses, was irgendwie einen Stanley Parable macht oder auch ein Beginner's Guide, wo du nie weißt, was als nächstes kommt, sondern es ist eine sehr konsequent erzählte Geschichte, würde ich sagen, die dann mit ihren Charakteren, die den Shop besuchen, sehr viel Humor reinbringt in die Story, weil diese Charaktere oft einfach sehr lustig sind oder sehr lustig sein wollen, sage ich es mal so, die dann teilweise auch ernste Probleme haben, aber es ist halt alles mit so einem humoristischen Anstrich und der funktioniert bei mir tatsächlich nicht so zu 100%, weil viel des Humors ist so, ich lese mir das durch, ich weiß, dass das gerade lustig sein soll, es ist nicht schlecht, es ist nicht fremdschämend oder sonst irgendwas, das ist überhaupt nicht, will ich ganz, ganz spezifisch sagen. Aber es hat mich jetzt auch nicht wirklich groß zum Lachen gebracht. Es gibt so ein paar Schmunzler-Elemente in dem Spiel, aber es ist nicht so ganz mein Humor, weil diese Charaktere dann oft sehr in den Random-Humor reingehen und der ist halt sehr, sehr, sehr subjektiv, würde ich sagen. Und bei mir persönlich hat der dann in dieser Form, in der er hier in Wonderstop stattfindet, nicht so 100% gezündet. Trotzdem fand ich viele der Charaktere grundsympathisch und ich hatte da eine Verbindung, habe aber dann gemerkt, das Spiel geht am Ende so seine, also bei mir waren es 10 Stunden, habe ich gebraucht, um es durchzuspielen. Man kann auch deutlich länger brauchen, wenn man sich wirklich noch mehr Zeit nimmt, irgendwie zu dekorieren oder sonst irgendwas. Gibt verschiedene Gründe, warum ich das dann am Ende nicht mehr gemacht habe. Und du könntest es aber auch noch schneller durchspielen. Das geht auch noch, ne? Also du könntest auch sagen, ich mache jetzt nur die Ziele. Und
du da nichts gegen hättest, wenn das jetzt 4 oder 5 Stunden gedauert hätte.
Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Weil in der zweiten Spielhälfte habe ich gemerkt, dass das Narrativ ein bisschen schneller vorangehen könnte, dass ich so ein bisschen, und das steht dann halt im direkten Kontrast zu dem, was das Spiel sagt, ne, zu diesem, okay, wir wollen uns halt die Ruhe nehmen und sowas und lass du dir selber als Spieler vielleicht ja auch Zeit und lass erstmal Sachen wirken und sowas. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass immer so viel da war, dass ich wirken lassen musste, in der Form, für mich persönlich zumindest, wo ich jetzt dachte, okay, hier will ich mir jetzt diese Zeit lassen. Und es ist auch spielerisch einfach nicht so wahnsinnig viel drin in dem Spiel. Weil das, was ich euch beschrieben habe mit den Früchten, die man in verschiedenen Anordnungen anpflanzt, die du auch überall anpflanzen kannst in dieser Spielwelt außerhalb des Teeshops, das ist es so ein bisschen. Du kannst dann halt noch mit einem Besen Laub fegen, wo dann manchmal Items drin sind, irgendwie verlorene Post, die kannst du zu einem Briefkasten bringen und dann kriegst du halt einen lustigen Brief zurück oder einen Deko-Item, das du irgendwo benutzen kannst. Und es gibt auch, und das finde ich durchaus ganz witzig, die Möglichkeit, so ziemlich alles in den Tee reinzuschmeißen, was du aufheben kannst. Also du kannst da auch einen Teddybär, den du bekommst, kannst du in den Tee reinschmeißen. Oder einen Topf mit einer Pflanze. Einen kompletten Topf mit einer Pflanze kannst du auch in den Tee reinschmeißen. Und das ist auch an manchen Stellen gewollt, aber an manchen Stellen reagieren halt die Charaktere drauf, je nachdem, was du reinschmeißt. Und das ist halt ganz cool. Aber trotzdem, diese spielerische Basis der Art und Weise, wie du dich um den Teeshop kümmerst, die ist sehr, sehr flach. Da kommt es nicht mal ansatzweise ran an so Spiele wie irgendwie einen Stardew Valley oder sowas, andere Cozy Game Hits. Will es, glaube ich, auch gar nicht, weil das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, das ist ein Spiel, das du nach relativ kurzer Zeit durchgespielt hast und dann hast du eine komplette Geschichte und die Geschichte scheint mir auch der Fokus des Spiels zu sein, aber es hat halt diese Mechaniken und die bleiben halt sehr oberflächlich. Und dann habe ich halt nicht wirklich die Motivation, von mir selbst aus zu sagen, oh, ich will das jetzt hier hübsch machen und ich will jetzt hier das richtig anordnen und so, weil ich dafür auch gar nicht genug Optionen bekomme. Und das ist dann so ein bisschen das Fazit, wo ich so rausgehe, wo ich so dachte, das fand ich sympathisch, aber umgehauen hat es mich jetzt nicht.
Okay, das klingt, als ob es durchaus Sinn ergibt aus der Entwicklungsgeschichte, mit dem ich wollte eigentlich mal ein cozy Game machen und dann hat mich das super gestresst. Dann habe ich den Stress zu dem Spiel gemacht, dass das ja, also, dass da ein Spiel rauskommt, was vielleicht nicht so perfekt dieses eine Mission Statement auf den Punkt bringt. Und das ist ja wirklich die große Stärke von Stanley Parable und vor allen Dingen von The Beginner's Guide, finde ich. Das ist dieses eine Ding, was wir hier machen. Und das machen wir auf den Punkt fast perfekt. Das hier ist ja ein bisschen mehr, ein bisschen breiter gespannt und mit einem größeren Team. Deswegen, das ergibt alles sehr viel Sinn, was du sagst für mich. Ja. Macht es aber auch nicht weniger interessant. Also ich freue mich da auch sehr, da selber reinzugucken, weil das ist jetzt nicht ein Konzept, was man so häufig in der Form bekommt.
Also es ist auch, deswegen sage ich auch, es ist mir total sympathisch und ich bin auch der Meinung, dass sehr viele Leute hier sehr viel rausziehen könnten aus dieser Geschichte. Mhm. Gerade wenn ihr in eurem Alltag irgendwie sehr gestresst seid oder das Gefühl habt, ihr kommt nicht zur Ruhe oder irgendwie sowas oder vielleicht einfach diese Art von Erfahrung schon mal gemacht habt, sie muss ja gar nicht aktuell sein, dann ja, sind das Themen und Gespräche, die in dem Spiel drin sind, die sehr bei euch Anklang finden könnten. So ging es mir zumindest. Ich dachte wirklich so, okay, ich konnte mich zu Teilen identifizieren mit dem, was hier thematisiert wurde und fand das dann auch richtig gut, wie damit umgegangen wird, wie einerseits Alters innerer Konflikt dargestellt wird, aber auch wie Charaktere, wie der Boro heißt der, dieser stämmige Typ, der auch auf dem Cover mit drauf ist, wie der mit Alter umgeht und was er ihr so vermittelt. Und das fand ich so herzig. Und das ist auch wirklich herzig. Und auch wichtig durchaus. Ich glaube, für ganz viele Leute kann das dann so einen Nerv treffen, wo das einen deutlich höheren Stellenwert noch einnehmen kann, ja, über irgendwelche spielerischen Schwächen oder Pacing-Sachen oder sonst irgendwas hinaus, wo das vielleicht auch zu Lieblingsspielen von Leuten werden kann. Deswegen, bei mir hat es durchaus gezündet, aber jetzt nicht zu 100%. Deswegen will ich euch dann auch diese Kritikpunkte mitgeben, damit ihr wisst, worauf ihr euch dort einlasst. Aber ich würde es trotzdem empfehlen. Ich glaube, es ist trotzdem ein Spiel, das bei ganz vielen Leuten richtig, richtig, richtig gut sein kann.
Super. Vielen Dank für den sehr, sehr ausführlichen Eindruck. Gibt es das auf allen Plattformen, also auf Xbox, PlayStation und PC? Weißt du das?
Xbox, PlayStation und PC. Ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt. Da ist es mir einmal abgestürzt. Aber das war's. Ansonsten läuft das da flüssig und ich hatte jetzt keine technischen Probleme. Es ist auch ein schönes Spiel. Es hat ja so eine sehr farbenfrohe 3D-Grafik. Die Art und Weise, welche Farben zum Einsatz kommen, ändert sich im Laufe des Spiels. Es ist aber immer, also da trifft es den Cozy-Nerv, glaube ich, sehr, sehr gut in der Art und Weise, wie es designt ist. Weil auch dieser Teeshop, in dem du bist, du kennst dich ja irgendwann richtig gut aus, ne, wo was ist. Obwohl das Spiel dann noch ein paar Sachen macht mit den Abschnitten. Aber trotzdem, dieser Teeshop selbst, da kennst du dich halt richtig gut aus. Und der ist halt super cozy. Also ein richtig schöner Ort. Und auch die Art und Weise, da ist so ein Radio drin, wo du so drei Sender einstellen kannst, aber damit auch ein bisschen fiddeln kannst, wo so andere Sachen noch drin sind. Also da hat es noch so kleine Details mit so coolen Ideen drin. Auch, dass du irgendwie Bilder von den Charakteren kriegst, die du an verschiedenen Stellen im Wonderstop, so heißt ja der Shop, aufhängen kannst. Da haben sich schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie das dann teilweise auch thematisch zusammenhängt mit dem, was Alter da durchmacht. Deswegen, da steckt schon richtig viel drin. Ich würde es gerne noch mehr mögen. So. Ja. Ich würde gerne das Spiel lieben. Konnte ich am Ende nicht so ganz aus den genannten Gründen, dass es dann halt mir ein bisschen zu wenig war am Ende. Aber schaut trotzdem mal rein. Wonderstop.
Sehr schön.
Alles. Hatte das eine Demo? Warte mal kurz.
Es hatte eine Demo, ja. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Es hatte eine Vorrelease bekommen.
Das ist nämlich genau die Frage, die ich mir gerade stelle. Nee, auf Steam zumindest nicht. Da hat es keine Demo.
Dann ist sie wieder offline gegangen. Weil da, das konnte man spielen und das habe ich mir extra gedacht, mache ich nicht, weil es ja bald rauskommt.
Es ist aber auch nicht so teuer. Also ich habe, also je nach Plattform zahlt man 20 bis 25 Euro. Auf PlayStation waren es jetzt 25. Auf Steam kostet es gerade noch 20 Euro für die nächsten 28 Stunden, basierend auf jetzt. Deswegen
und du hattest es ja auch erwähnt in deinen Eindrücken und das wird durch die Steam-Reviews bestätigt, dass da Leute auch wirklich gerne mal 20 Stunden und mehr mit verbracht haben.
Genau, du kannst deutlich mehr Zeit darin.
Wenn man das
dadurch, dass das Spiel dir ja auch sagt, ey, ne, mach auch einfach zwischendrin mal, was du willst. Und es gibt auch nicht immer was zu tun. So. Also das finde ich auch echt cool. Ich merke auch, dass das für mich wertvolle kleine Inspirationen oder Ideen sind, die ich da aus dem Spiel rausziehe. Auch wenn es am Ende jetzt nicht zu dem Aha-Erlebnis wurde, das man vielleicht von einem David Redden erwartet. Für mich ganz persönlich zumindest.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, sehr, sehr subjektiv. Bei diesem Spiel noch mehr als bei anderen. Okay, dann soll es das gewesen sein zu Wonderstop. Wir kommen zu einem Spiel, das bereits vor einigen Monaten rausgekommen ist, das Robin jetzt gespielt hat, namens Entropy Survivors. Das gibt es auch auf Steam und ich glaube auch nur,
nee, das gibt es auch auf Xbox. Genau, ich habe es auch auf der Xbox gespielt.
Ach so, siehst du, okay.
Tatsächlich.
So, bei Entropy sind wir ja wieder, da sind wir ja top aktuell. Was ist denn Entropy Survivors?
Ja, immer könnte man. Man ist immer top aktuell, wenn es um Entropy geht.
Ja.
Entropy Survivors, also du hast ja gesagt, ist schon ein bisschen älter. Ich hatte es halt zum Launch rum mal angefragt und habe da einfach jetzt halt random dann einen Key erhalten und ist deswegen dann auf der Xbox installiert.
Das kam im Dezember raus.
Code bekommen, genau. Das ist einfach der Grund, warum es jetzt hier erst zum Tragen kommt und worum wir jetzt drüber sprechen. Es ist halt ein Survivor-Spiel, wie man schon sagt, und ich habe da halt ein bisschen reingeguckt. Das ist so der eine Titel, über den ich diese Woche reden kann, weil ich vor allen Dingen viel Zeit mit einem noch nicht veröffentlichten Spiel verbracht habe, über das wir noch nicht reden dürfen. Und das war so ein schönes Ding, was man mal so zwischenschieben konnte, weil ich ja ein Survivors-Fan bin, dieses Genres, der Bullet-Heaven-Genre, Survivor-Genre, wie man es nennen möchte. Und das ist ein spezielles Spiel in dem Genre wieder, weil es halt ein paar Sachen eigen macht. Ich hab sehr, sehr viele Spiele im Genre gespielt und spreche auch über viele hier einfach nicht, weil die sich dann ja auch sehr ähneln und ich dann eben nicht immer das Gleiche sagen möchte. Aber wir haben zum Beispiel über Dynasty Warriors geredet oder Warriors Abyss hieß es, weil das wieder eine sehr eigene, andere Interpretation davon war und wieder fast schon in eine andere Richtung geht. Und bei Entropy Survivors ist es nicht ganz so doll der Fall, aber schon im Kern. Du spielst einen Roboter und einen Frosch gleichzeitig. Es ist ein großer Roboter, auf dem ein Frosch sitzt. Und was das spielmechanisch bedeutet, ist, dass die Aktionen des einen auf den linken Trigger und die Aktionen des anderen auf den rechten Trigger gelegt werden. Du hast also sie verkaufen das als, du hast zwei Charaktere, effektiv hast du zwei Waffen. Ja, der Roboter hat die Nahkampfwaffe und der Frosch, der auf ihm drauf sitzt, hat die Fernkampfwaffe. Und da kannst du das dann selber einstellen, wie du damit umgehen möchtest, weil der Standard des Spiels ist tatsächlich, dass du das halt komplett selber kontrollierst, dass du also selber schießt, bis du keine Munition mehr hast und dann lädt er nach und während er dann nachlädt, ist zumindest ein guter Moment dafür, kannst du dann mit dem anderen Trigger die Nahkampfangriffe starten. Du kannst aber auch nur die Nahkampfangriffe machen oder nur die Fernkampfangriffe, ist dir selber überlassen und du steuerst und zielst es auch in einem Twin-Stick-Shooter-Style. Das kannst du aber auch, wie sich das in dem Genre oftmals gehört, automatisieren, wenn du möchtest. Du kannst im Optionsmenü sagen, greif einfach immer automatisch an. Wenn du schießen kannst, schieß. Wenn du nachladen musst, lad nach. Und dann greif bitte mit den Nahkampfmoves an. Das kannst du auch ein bisschen einstellen, detaillierter, dass du halt das eine oder das andere präferierst. Und du kannst auch Auto-Aim anmachen, sodass du dann quasi wie in so einem Vampire Survivors dann nur noch läufst und nicht mehr machst. Mhm. Kannst du dir ganz selber einstellen. Das mag ich auch. Ich mag das, wenn sie sagen, wir nehmen die Leute mit, die quasi für die das wichtig ist, dass sie das Spiel einfach mit einer Hand spielen können, während sie auf dem anderen Hand, was weiß ich, scrollen oder was weiß ich. Aber wenn die Leute wirklich mal alles selber kontrollieren wollen, können sie das auch machen. Und was hier cool ist, ist, dass das wirkt so, als wie ein Spiel, wo sie gesagt haben, wir werfen halt einfach alles an die Wand und was kleben bleibt, behalten wir. Und das muss jetzt kein super sinniges Universum ergeben, sondern wenn es lustig ist, ist es drin. Und das sorgt halt dafür, dass du ein Upgrade zum Beispiel hast, welches große Space Trucks beschwört. Also dieses Upgrade ist einfach alle 15 Sekunden, wenn der Cooldown da runter ist, erscheint ein Truck, der durchs Bild fährt und fährt alles tot, was im Weg ist. Und dann kannst du upgraden, irgendwann fahren 5 Trucks durchs Bild, also so Holo-Trucks und machen alles kaputt. Ein anderes Upgrade ist, dass du einfach zu einem Katamari wirst und alles aufrollen kannst. Und die ist wie bei einem Katamari, wirst du auch immer größer. Während aber die ganzen anderen Upgrades, die du hast und die Fähigkeiten, immer noch abgefeuert werden. Und das sorgt halt für riesiges Chaos, ganz, ganz viel, was auf dem Bildschirm passiert, aber auch einem sehr spaßigen Mix, weil du oftmals nicht so ganz weißt, wie in 5 Minuten dieser Run aussehen wird, weil diese Upgrades so wild sind. Und Run ist hier vielleicht auch nicht ganz der richtige Begriff, weil auch die Struktur ein bisschen eine andere ist. Du bist hier nämlich nicht auf irgendwie der einen immer gleichen Map unterwegs oder schaltest dann deine 2, 3 Maps einfach frei, auf der du dann frei rumläufst, sondern es hat wirklich Level. Es hat 5 Welten und dann jeweils auf den Welten, ich glaube es waren 9, bin mir nicht ganz sicher, aber eine ordentliche Anzahl von einzelnen, immer schwieriger werdenden Leveln. Und wenn du bei Level 5 dann angekommen bist und das dann zu schwer findest, kannst du auch zum Level 1 der nächsten Welt übergehen und deine Metra-Progression vorantreiben, um halt stärker zu werden, weil das ist ein ganz großes Ding, Tom. Es gibt 7000 Skilltrees, jede einzelne Waffe hat einen Skilltree, du hast natürlich ein Skilltree, du kannst alles ausrüsten, du hast dann auch 3, 4 unterschiedliche Währungen, die du die ganze Zeit bekommst, alles aber halt free, also nichts Premium-Währung mäßig, Spiel kostet knapp 10 Euro und da ist dann alles drin enthalten. Und das ist sehr motivierend. Also die Progression ist, glaube ich, das größte Alleinstellungsmerkmal. Das gibt's in fast allen dieser Spiele, die ist aber oft auch recht offensichtlich, sage ich mal. Aber wie hier die Progression so groß gezogen wurde und immer an allen Ecken und Enden du gerade die Idee bekommst, jetzt kann ich ja das machen und ich kann auch meine Raketenwerfer, ich kann dem ein Upgrade geben, dass auf den Raketen, die ich abschieße, kleine Cowboys sitzen, die wiederum mit einem Revolver schießen, während die Rakete fliegt. Und dann kannst du entweder die Rakete selbst upgraden, sodass sie in viele kleine Raketen aufsplittet, oder du gradest den Cowboy, der auf der Rakete sitzt, ab, dass der schneller schießt oder besser schießt oder sonst irgendein Quatsch, weißt du? Also solche bescheuerten Sachen sind es wirklich, aber für mich ist das der unterhaltsame Part an diesem Spiel und einer der Gründe, warum ich da die kurze Zeit, die ich damit verbracht habe, so eine knappe Stunde, ein paar Runs echt Freude mit dran hatte und auch gerne dann zurückkehren möchte. Das ist ein motivierendes Survivor-Game, das mich über diesen ersten Spieldurchgang hinaus motiviert. Das ist nicht immer so. Ganz oft probiere ich die raus und finde die dann cool und nett. Und dann fühle ich sie vielleicht noch einmal, aber wahrscheinlich habe ich dann abgehakt. Hier habe ich tatsächlich das Gefühl, da will ich zurückgehen, da will ich mehr von spielen. Das war sehr unterhaltsam. Und es hat auch einen kompletten Online-Koop-Support mit bis zu 4 SpielerInnen, der auch richtig gut funktioniert. Du kannst auch einfach online gehen und dann hast du da offene Räume, in die du rein kannst. Und auf der Xbox gab es auch eine Handvoll, in die ich rein konnte. Und das funktionierte echt top. Also spaßig. Für 10 Euro ein cooles Ding, falls ihr an Survivor-Spielen interessiert seid.
Genau, Entropy Survivors, wie gesagt, auf den Konsolen PlayStation und Xbox und auf PC zu haben, auf Steam auch gerade für 57 zu haben. Der reguläre Preis sind 10 Euro. So, damit sind wir aber noch nicht durch, Robin, mit dem Podcast, denn es kehrt ja ein Feature zurück, denn wir sind wieder in der Saison. Es ist Zeit für Robins famoses Formel 1 Fest.
No, haben wir angeschlichen. Da bin ich. Hab seid ihr überrascht, war keiner gewusst, dass Formel 1 einfach dieses Wochenende ist. Ich wurde auch ein bisschen, also ich wurde nicht überrascht, das stimmt nicht, aber ich habe so eine Weile das immer vorausgesehen, aber dann ist es soweit. Dann habe ich wieder 2, 3 Wochen nicht dran gedacht und dann war die Woche plötzlich schon da. Dann ging es dann doch recht fix, dass wir jetzt in der neuen Saison wieder sind und das erste Rennen in Melbourne in Australien hinter uns haben. Der klassische Start in die Saison wieder in Melbourne. Das wurde ein paar Jahre lang nicht mehr in Melbourne gemacht, aber jetzt wieder schön nostalgisch. Fand ich immer toll. Ganz viel passiert ja dieses Jahr, lieber Tom, weil das Feld unglaublich durchgemischt wurde. Letztes Jahr, wenn ich es nicht ganz in der falschen Erinnerung habe, war es ja das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Formel 1 so, dass es keine Änderung gab. Zum Start der Saison zumindest, dass das gleiche Fahrerfeld an den Start ging wie im Jahr davor. Im Laufe der Saison gab es dann zahlreiche Änderungen, aber jetzt, dieses Jahr war es halt wirklich das Gegenteil. Jetzt gab es, glaube ich, 2 Teams insgesamt nur, die keine Änderung vollzogen haben. Genau, das waren nämlich Aston Martin und McLaren, die haben immer noch das gleiche Fahrer-Pairing. Alle anderen Teams haben entweder komplett neue Fahrerkombinationen oder zumindest einen neuen Fahrer, der von einem anderen Team kam, oder da wird es natürlich besonders spannend, die Rookies sind. Denn es gibt ganz, ganz viele Fahrer, die vorher noch nie gefahren sind oder die halt nur als Ersatzmann quasi mal dienen konnten in der vorherigen Saison. Gabriel Bortoleto, Isaac Hadja, ich weiß nicht genau, wie man ihn korrekt ausspricht, ich glaube, es ist Hadja, Oliver Behrmann, Jack Doohan und Kimi Antonelli, also fünf, und Liam Lawson zählt man auch noch dazu, obwohl der ein paar Mal schon gefahren ist, würde ich den immer noch dazu zählen. Hast du halt 6 Rookies in einem Fahrerfeld von 20 Fahrern, das ist halt krass. Dass fast ein Drittel der Fahrer erst ihre erste volle Saison fahren und B, gerne auch mal einfach noch Teenager sind. Das ist finde ich sehr, sehr cool. Oh. Das hab ich ja letztes Jahr auch echt vermisst einfach, dass da dieses neue Blut dazukommt und die natürlich dann auch gerne mal ein bisschen übermütig sind. Und dann hatten sie das erste Rennen in Melbourne, wo es dann auch noch ein Regenrennen war, was für Australien nicht unbedingt immer zu erwarten ist. Das heißt, extrem schwierige Bedingungen, wechselhafte Bedingungen. Es geregnet vor dem Rennen, dann wurde es trocken, dann hat es wieder angefangen zu regnen. Was halt auch dazu führte, Tom, der erste Rookie, in der ersten Kurve der Einführungsrunde, zack, in die Wand, das gesetzte Auto. Der zweite Rookie in der ersten Runde, nachdem das Neustart des Rennens eine halbe Stunde später, zack, das Auto in die Wand gesetzt, wieder Safety Car. Das von diesen 6 Rookies sind nur 2, glaube ich, ins Ziel gekommen, wenn ich mich nicht irre. Die 4 anderen sind gecrashed, auch aus eigener Schuld tatsächlich. Ja. Und der andere Rookie wurde letzter, weil der einfach so ein bisschen versucht hat, ins Ziel zu kommen, was war fein war. Aber der letzte, Kimi Antonelli im Mercedes, wurde tatsächlich extrem erfolgreicher Vierter, was ja richtig, richtig beeindruckend war. Aber es waren nicht nur die Rookies. Also es haben sich auch zahlreiche der erfahrensten Fahrer im Feld in die Wand gesetzt. Fernando Alonso ist gecrashed. Carlos Sainz ist gecrashed. Während der Safety-Car-Phase, glaube ich sogar. Oder direkt nach der Safety-Car-Phase, jedenfalls ganz am Anfang des Rennens ebenfalls. Sodass dann am Ende wirklich nicht so viele Fahrer ins Ziel kam und sogar ein Nico Hülkenberg im schwächsten Team des Feldes, in dem Sauber-Team, das nächstes Jahr zum Audi-Team wird, auf dem 7. Platz ins Ziel kam. Und vorne hattest du einen tatsächlich wieder spannenden Kampf zwischen Lando Norris und Max Verstappen. Da ging es genauso weiter, wie es letztes Jahr aufgehört hat. Und auch in dem Sinne, dass Max Verstappen eigentlich im scheinbar deutlich schwächeren Auto sitzt, gerade im Red Bull, im Vergleich zum McLaren. Zumindest macht es diesen Anschein gerade. Trotzdem konnte er am Ende sich tatsächlich irgendwie fast noch wieder diesen Sieg stibitzen. Aber dieses Mal hat Lando Norris gezeigt, dass er halt die Nerven behalten kann. McLaren haben gezeigt, dass sie die Nerven behalten können. Und er hat dann tatsächlich gewonnen. Und wir haben ein neues Ferrari-Meme, lieber Tom, weil zwischendurch einmal Lando, also das ist so ein Ding, dass sehr oft die Funksprüche von Ferrari sehr lustig sind, weil es immer den Anschein macht, so richtig 100% verstehen die sich nicht, so richtig 100% spricht dieser Race-Ingenieur nicht perfektes Englisch. Der spricht gutes Englisch und die können sich unterhalten auf Englisch, aber wenn man jetzt sowas daher sagt, versteht er das gerne mal irgendwie nicht. Und genau das hatten wir auch bei Lewis Hamilton, der ist ja jetzt Ferrari-Fahrer, aufregend. Und ich erinnere mich an einen konkreten Fall, wo er halt, ich glaube, er hat gesagt, leave it, weil ihm was gesagt wurde und er meinte halt, lass mich in Ruhe. Und der Ingenieur hat einfach das Gegenteil verstanden, hat das dann nochmal langsamer wiederholt. Und Hamilton war so, ich darf jetzt noch nicht wütend sein, das erste Rennen mit Ferrari, aber bitte lass mich doch in Ruhe, vielen Dank, Küsschen. Ja. Das Meme-Ding war aber bei Charles Leclerc, weil Charles Leclerc sagte, mein ganzes Cockpit ist nass, mein ganzes Cockpit ist voller Wasser. Ja, do I have a leak? Und dann fragt er, a leak of what? Und dann sagt er, ja, my whole cockpit is full of water. I'm sitting in a lot of water. Do you know what it is? Und dann gab es eine kurze Pause und dann hat der Race-Ingenieur einfach gesagt, we think it's just water.
Okay.
Und dann hat Charles Leclerc einfach wirklich, thank you, we'll add this to the words of wisdom, hat er geantwortet, während er mit 350 durch Australien fuhr, was eine unglaubliche Sache ist. Ja, er hat gefragt, ich habe hier ganz viel Wasser, was ist das? Er hat gesagt, es ist Wasser. Also sehr nützlich. Ich glaube, was er sagen wollte, ist, it's the rain. Der wollte sagen, dass es reingeregnet hat, was ich auch nicht glaube, was es war. Aber ich glaube, der wollte rain sagen, aber der hat dann water stattdessen gesagt und deswegen hat er einfach das Gleiche nochmal gesagt. Ja, war ein sehr unterhaltsames Rennen, wie du hörst, Tom. Viele Crashes, viel Chaos, tatsächlich spannende Kampf auch vorne im Feld und hat mir deswegen viel Freude bereitet.
Sehr schön. Und wie sieht's mit deinem eigenen Podcast aus an dieser Stelle?
Ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Danke, dass du das noch erwähnst. Ich habe ja letztes Jahr damit angefangen, einen kleinen Formel 1 Podcast hier zu machen. Und den mache ich auch dieses Jahr. Ich werde eine Aufnahme zu diesem Rennen diese Woche aufnehmen, dem ersten Rennen. Und dann machen wir aber in sehr viel Seltenerer Form weiter. Das heißt, ich werde dann an spezifischen Daten, da werde ich dann mehr im eigentlichen Podcast zu sagen, alle 4, 5, 6 Rennen ungefähr mal so einen Zwischenstand geben. Und hier im Podcast können wir unser famoses Formel-1-Fest weiterfeiern mit diesen Kurzzusammenfassungen zu den einzelnen Rennen. Das hat sich für mich besser angefühlt, weil es eigentlich auch sehr viele Rennen sind mittlerweile pro Saison. Es sind nicht mehr diese 16, 17, 18, sondern es sind halt 24, 25. Deswegen habe ich das so gemacht. Den könnt ihr euch wie immer überall anhören. Niau, sucht einfach nach Robins Formel 1 Podcast, dann findet ihr den.
Ein Grund, weshalb das so erweitert wurde, die Anzahl der Rennen? Weißt du, wie das kommt?
Ja, das ist ein konstanter Konfliktphase quasi zwischen den Teams und dem Vermarkter, weil je mehr Rennen, desto mehr Geld. Das ist ganz einfach. Je mehr Rennen du hast, desto mehr kannst du verkaufen an TV-Rechte und natürlich auch vor Ort an Tickets. Und die Fahrer und die Teams sagen halt auch so, das ist, also unsere Leute können quasi 9 Monate am Stück keine Woche chillen und das ist halt sehr, sehr, sehr viel und krass und eigentlich würden die alle gerne ein bisschen weniger machen. Und ich bin da auch der Meinung. Also wenn du überlegst, dass die Saison geht von März bis, ich glaube, Oktober, vielleicht November, wann ist das letzte Rennen? Letzte Rennen, ja, okay, es geht bis Anfang Dezember mittlerweile, bis zum 7.12.
Ja, guck mal.
Du hast also, ich sind so, glaube ich, knapp 9,5 Monate und in 9,5 Monaten hast du dann 24 Rennwochenenden. Das ist ja sehr viel.
Yeah, das ist so sehr, sehr viel. Deswegen, ich stelle mir auch gerade aus Teamsicht und Fahrersicht vor, dass das eine Belastung ist.
Da gibt es dann regelmäßig auch so Momente, wo du dann die 3 Rennen aufeinander folgend hast, ohne eine Wochenende Pause dazwischen, wo du dann wirklich merkst, wie Leute auch sagen, ich will gerne nach Hause. Ich mache jetzt noch das Interview, aber ich habe gar keinen Bock mehr.
Verstappen ist von der Rennstrecke weggefahren. Was macht er da? Oh, er fährt Richtung Niederlande.
er biegt links ab, er blinkt, er hat einen Blinker auf seinem Formel 1 Auto. Ja, da ist er auf der A1.
Okay, dann soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe von Robins famosen Formel 1 Fest. Und damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Wir würden uns ganz doll freuen über positive Bewertungen bei iTunes, Spotify, YouTube, Apple Podcasts und Co., wo auch immer ihr das hier hören mögt. Und natürlich freuen wir uns auch über euren Support auf patreon.com/schuckt und steady.de/schuckt. Da gibt es ab 5 Euro Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Da gab es zuletzt ja beispielsweise den Early Access zur jetzt für alle erscheinenden Staffel von Verrückte Spielewerbung, wo ja jetzt das Finale erschienen ist. Außerdem gab es gerade eine neue Ausgabe unseres Exklusiv-Podcasts Hooked on Topic. Der erscheint alle 2 Wochen, immer mit einem anderen Thema, aber auch mit durchaus eigenen Themenreihen, wie zum Beispiel unseren liebsten Spiele-Soundtracks, wo wir dieses Mal mit Leo zusammen eine Folge zu dritt gemacht haben. Jeder von uns hat 3 seiner Lieblingstracks mitgebracht, die haben wir eingespielt und darüber geredet und das war ganz wunderbar, deswegen hört da unbedingt mal rein. Ansonsten würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr ab 10 Euro supportet auf Patreon und Steady, da werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und eure Fragen kommen garantiert im nächsten Feedback-Podcast dran, könnt ihr jederzeit einschicken und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet hier namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Board Penguin folgt Füchsen, Vögeln und dem Wind. Chipza, Crisco, Crushhead82, Dani, Doe, Dr. Hemorrhage, Dopsy, Dönis, Dustin, Ejenias, Firo, First Bato, Fure96, Gunnar Hildebrand, Gustian, Hyperion, Jan Lippert, Jana Hosi, Janfi der Held, Jean Marcel, Kernspaltkartoffel, Kesselflicken, Kumibär, Kunst, Lignum, Mark Lammers, Matze, McLovin008, Michael, Michael Noritz Wolf, Multivitamin, My Despair, Nameless Dude, Old Sport, Oliver Zirfers, Pasta Palast, Seenudel, Professor Lupin, Retro Enno, Rick O, Sachsenmilch, Selenaya, Simon Dubicai, Smaragdente, Sprite Side, Sturms, Tollgrim 89, Tommy 88088, Tristan, Weiß, Why I'm Trying, Yannick, Zombie und Wintercracker sagen Danke für den Podcast. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen.
Küsschen, vielen Dank.
damit sind wir am Ende angekommen, Robin. Das war ein sehr schöner Podcast. Sehr viele News diese Woche, nicht ganz so viele Spiele, aber in der nächsten Woche
das
oder in der Woche
generell
darauf,
ja,
genau, wird sich das dann auch recht schnell wieder ändern. Wie gesagt, Robin sitzt gerade an einem Spiel, das noch sich unter Embargo befindet, wo wir dann demnächst drüber reden können. Und es kommen ja auch mehr als genug Spiele raus. Deswegen, da müssen wir uns keine Sorgen machen.
Nee, denke ich nicht. Also ich habe ja, allein, dass ich Wonderstop jetzt noch nicht gespielt habe, zeigt ja schon, dass es so viel zu zocken gibt, weil da freue ich mich auch super drauf. Und dann bin ich, bin jetzt noch, drei Podcasts habe ich noch, bis ich dann erstmal für ein paar Podcasts auch dann weg bin. Genau in der Zeit, in der die ganzen Spiele erscheinen. Ja.
Genau, genau. Gut getimed, Robin, gut getimed. In Wonderstop ist übrigens auch ganz süß, wollte ich noch erwähnen an der Stelle, bevor ich es vergesse. Die haben für jeden Charakter eine eigene Animation gebaut, wie der dir den Tee aus der Hand nimmt.
Oh.
Weil das ist nicht einfach wie in so einem Videospiel, du hältst den Tee hin und die haben den dann magisch, sondern die nehmen den dir wirklich aus der Hand. Also das ist immer extra animiert. Und je nachdem, wie groß der Charakter ist oder was für ein Charakter das ist, sieht das halt anders aus. Das ist echt süßes Detail, süße Detailarbeit, die dort stattfand auf der Ebene.
Das passiert
nicht
häufig.
Wollte ich nur noch mal erwähnen.
Also auch, selbst wenn man zu großen AAA-Sachen guckt wie Final Fantasy 16, wenn da so Sachen, so kleine Interaktionen passieren, hast du meistens starre Charaktere, die sich gegenüberstehen und dann gibt es einen kleinen Cut.
Also ja, oft ist es so diese, wenn sich Leute Sachen geben in Videospielen, ist es oft diese Geste, die so leicht unterhalb der Kameragrenze stattfindet. Ja. Ne? Leute bewegen sich so leicht nach vorne und es wird impliziert, dass sich dort Gegenstände überreicht wurden. Und das ist ja auch okay, reicht ja auch vollkommen aus. Aber dadurch, dass das ja die eine Interaktion ist, die du mit den Leuten hier hast, haben sie sich da scheinbar gedacht, nee, das wollen wir immer extra animieren. Und es vermittelt halt Persönlichkeit. Deswegen finde ich durchaus cool, dass sie das gemacht haben. Okay, damit sind wir durch mit dem Podcast für diese Woche. Wir sehen uns dann oder hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.
Tschüssi.
Tschüss.